Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Und ich habe mich so unbesiegbar gefühlt, so mächtig gefühlt. Und ich habe jede Sekunde schon im Taxi geliebt. Ich habe den Leuten so rausgewunken aus dem Fenster. Also ich war unbesiegbar in dem Moment. Und das auch den ganzen Abend. Ich muss unheimlich peinlich ausgesehen haben, weil auch wie ich in den Schuhen gelaufen bin. Das muss so honkig ausgesehen haben und so lächerlich. Aber es war mir alles so egal, weil ich war endlich im Fummel. So. Ja. Und das, den Abend werde ich nie vergessen. Und auch nicht die Schmerzen, die ich nach diesem Abend an meinen Füßen hatte.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NBE, der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Und ich habe heute einen Gast hier, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Sie war schon mal bei WIMAF zu Gast mit Maria. Und ich durfte sogar auch schon mal in ihrer Show zu Gast sein. Jetzt ist sie wieder bei mir und demnächst bin ich dann wahrscheinlich wieder bei ihr. Herzlich willkommen, die für mich tollste Drag Queen mindestens Deutschlands, Jurassica Parker.
Hallo. Hallo, Nils Buckelberg. Schön, dass ich eingeladen bin bei dir.
Ja, ich freue mich total, dass du da bist. Jurassica, du bist ja, du kommst, ich steig direkt rein jetzt. Also,
okay.
Erstmal kurz, das muss ich immer vorher erklären. Die Nils-Bokelberg-Erfahrung.
Ja.
Die Idee davon ist, dass die Gäste sich so wohl wie möglich fühlen. Deswegen fragen wir vorher, was unsere Gäste zum Beispiel für Snacks haben wollen oder für Verpflegung.
Hat mich sehr verstört, ehrlich gesagt.
Du wolltest wissen, was zu knabbern.
So genau, ja.
Deswegen haben wir hier Flips und Gummibärchen.
Sehr süß gestaltet, ja.
Und du trinkst natürlich immer gerne Sekt. Das kennt man ja auch aus deinen Live-Shows, wo du immer ein Riesensektglas hast. Wir haben das größte Glas rausgekramt, das wir finden konnten.
Ja, ist okay. Hast du ein Säckchen da für mich?
Ja, also ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich habe verschiedene Sekte. Ich habe hier ein Frizzante 3000, ein Muscatella. Ich glaube, das ist ein Sekt.
Frizzante 3000?
Frizzante ist ja immer. Guck mal, ist wie so ein Heavy-Metal-Cover.
Ja, sowas gefällt dir doch bestimmt.
Ja, oder? Ja, na klar. Das ist von so Typen aus München, die haben so einen super Weinladen. Okay. Die haben mir den mal geschickt zum Probieren.
Gib mal her.
Ja, ich gebe ihn dir. Ich habe auch noch anderen Sekt, aber ich habe gedacht, wir fangen einfach mal mit dem an.
Trinkst du auch ein Schlückchen mit?
Klar, natürlich.
Ja? Na, weiß ich ja nicht.
Ich lasse dich doch nicht alleine. Ich habe mir aber extra das kleine Glas gegeben, weil, der sieht gut aus. Lecker, vielen Dank.
Sehr sprudelig.
Ja. Das ist die Hauptsache. Und was wir auch immer machen, ist, dass wir für unsere Gäste dann versuchen herauszufinden, wer ihre Idole sind oder Vorbilder oder wen sie irgendwie toll finden. Und das fand ich bei dir, war es in der Recherche irgendwie nicht ganz so einfach, das rauszufinden. Aber ich habe dann gedacht, weil das irgendwie gut passt, du machst ja unter anderem, wir reden ja über die ganzen Dinge, die du alle machst, aber eine der Sachen, die du machst, ist mit anderen Drags zusammen Golden Girls sozusagen Live-Playback-Performances oder so.
Ja.
Im weitesten Sinne.
Kann man das zusammenfassen? Ja. Deshalb steht ja auch Dorothy in so einem Bilderrahmen.
Genau,
oder was?
Weil du bist ja die perfekte Dorothy.
Ja, also ich fand die Golden Girls schon immer ganz, ganz toll. Ich habe die schon damals in den 90ern als kleines, schwules Teenager-Jünglein gesehen. Ja. Und ich finde auch nach wie vor ist diese Serie immer noch unheimlich aktuell, auch für ihre Zeit sehr progressiv. Da wurde schon ganz oft Themen thematisiert, die immer noch jetzt von Belang sind. Ja. Und ich finde, dass die halt, eigentlich ist es eine schwule WG. Ja. Dass die alten Frauen sind eigentlich wie so schwule Tunden, die zickig miteinander sind, aber auch viel Spaß im Leben haben. Ja. Deshalb sind so viele schwule Menschen auch oder queere Menschen springen da so drauf an. Ja. Und ich liebe es. Und Dorothy ist mein alter Ego.
Dein Spirit Animal, oder? Total.
Ja,
also die Art auch von ihr und so, dieser liebevolle herbe Sarkasmus.
Ja, und dieses Herbe auch und dann ist sie auch sehr groß und auch ein bisschen honkig in ihren Bewegungen. Also es ist einfach, das war klar, ich wollte schon immer das als Show auf die Bühne bringen und es war schon mal klar, ich bin Dorothy.
Ja, sehr gut. Dann haben wir ja das Bild richtig gewählt, weil wir hier ein schönes Foto von Dorothy hingestellt haben. Prost. Ich sag erstmal Prost, wir stoßen erstmal an.
Genau. Ja.
Schön, dass du da bist. Zum
Gerne.
Oh, der ist aber fruchtig.
Sehr fruchtig, ja.
Ja, müssen wir gleich.
Das ist immer offen.
Wir haben auch noch trockene Dinge da.
Ja, okay, gut.
Fangen wir an. Also, du bist in Neukölln geboren. Und, und bist dann irgendwie, also ich finde es interessant, wenn man versucht, Dinge über dich herauszufinden. Das ist,
okay. Bin ich so ein Buch mit 7 Siegeln oder was?
Ja, ich finde das so spannend, weil bei dir ist, also erstmal finde ich, dass du auch in Interviews und so, es wechselt immer alles. Also alles vermischt sich bei dir immer so zwischen Jurassica, zwischen deinem wahren Ich.
Ja.
Ich finde das so gut, dass du da auch keine, du ziehst da nicht so Grenzen. Weißt du, andere würden sagen, ja, das ist meine Kunstfigur und in deren Namen spreche ich jetzt nicht, sondern für dich vermischt sich, ist das einfach so alles immer gleichzeitig präsent.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich war gerade neulich in einem anderen Podcast von einer guten Drag-Kollegin, Barbie Breakout heißt die, und ihr Podcast heißt Tragisch, aber geil. Und da hat sie auch, hat sie das genau dasselbe gesagt, weil sie hat viele Drags oder queere Performer zu Gast und die hat mir auch gesagt, ich bin, wenn ich im Fummel bin, genauso wie wenn ich normal als Mann in Jeans und T-Shirt vor einem sitze. Ja. Und das stimmt tatsächlich anscheinend. Irgendwie ist das bei mir alles eine und dieselbe Person. Natürlich, Jessica ist ein bisschen exaltierter, ein bisschen frecher, das darf man sich auch erlauben, aber ich trenne da selten, weil ich finde, es macht auch die Figur authentisch. Ja.
Du hast in einem Interview gesagt, du hättest, ich glaube so um 2004 rum, also du bist damals ein bisschen ausgegangen in Berlin und so und auf queeren Partys gewesen und hättest die Drag-Queens gesehen, die da auch aufgelegt haben und hast gesehen, wie die angehimmelt wurden und hättest dann gedacht, boah, das will ich auch.
Und ja, interessant, weil diesen Wortlauf, wo hast du das hier? Weil das ist genau mein Wortlauf, wie ich das immer erzähle. Du hast
das habe ich einfach gelesen.
Ja, ja, gut. Da müssen wir ganz kurz ausholen.
Ja, na, sehr gerne.
Weil da geht natürlich eine ganze Schulemanzipationsgeschichte vorher.
Ja.
Ich habe mich mit.
Entschuldige, dass ich ja kurz reingrätsche, aber deswegen fange ich jetzt so spät erst an, weil ich das nie irgendwo von dir gelesen habe und dann deswegen blöderweise jetzt das Gefühl hatte, du willst da gar nicht drüber reden.
Nein, ich rede über alles.
Du willst das so selbstverständlich
sehen. Nein, das ist natürlich überhaupt nicht selbstverständlich. Ja. Ich glaube, jeder Mensch, der nicht heteronormativ sich so empfindet, hat eine Emanzipationsgeschichte hinter sich, weil halt viel Diskriminierung passiert ist. Mhm. Und ich auch natürlich. Und darüber rede ich natürlich gerne, weil ganz viele Fans und Follower von mir sich auch damit identifizieren und mir auch schreiben, dass sie sich an mir orientieren mit meinem Selbstbewusstsein, meinem Selbstverständnis. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir darüber sprechen.
Okay, ja, sehr gerne. Also in Neukölln geboren.
In Neukölln geboren, im schönen Britz, falls dir das was sagt.
Ja, natürlich. Nils, Britzer Garten, wunderschön.
Ja, 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 das ist aber schon Buko, komischerweise, obwohl das Britzer Garten heißt, weiß ich nicht genau. Britz ist es halt, also das ist ein alter Dorfkern mit einem Schloss tatsächlich, alte Dorfkirche, sehr beschaulich, sehr schöne Kindheit gehabt von einem Vater, der bei Mercedes Auto verkauft hat und eine Mutter, die Hausfrau war, also alles sehr beschaulich. Mhm. Dann nach Rudow gezogen, 88, in eine Einfamilienhausgegend, unheimlich konservativ. Konservativ.
Hell on earth.
Ja, naja, also als Kind nimmt man das nicht so wahr. Aber jetzt als 40-jähriger Mann muss ich sagen, nie hinziehen wollen. Und natürlich dann irgendwann entdeckt, dass ich auf Kerle stehe. Das ist einer schon als Kind natürlich auch schon gemerkt, worauf man guckt bei Trickfilmen, war ich immer in die Prinzen verliebt und nicht in die Prinzessinnen und so, aber sich das selbst einzugestehen, das ist ein langer, langer Prozess. Ja. Man denkt immer, es ist eine Phase und irgendwann wächst sich dann auch nochmal wieder auf Frauen, aber das ist nie vorgekommen und hat auch noch nie Sex mit einer Frau und natürlich dann die ganze Coming-out-Phase, das den Eltern gesagt, den Freunden gesagt, das war eine sehr schwere Zeit. Einfach sehr emotional, sehr auffühlend und da muss man erstmal mit zurechtkommen, dass man anders ist und sich immer wieder erklären muss.
Wie alt warst du denn, als du es deinen Eltern gesagt hast zum Beispiel?
17.
Ah, ja.
17, also relativ spät. Ich kenne ganz viele, die sich viel früher geoutet haben.
Ja.
Aber natürlich, wenn du in diesem konservativen Umfeld aufwächst, meine Eltern haben null Kontakt mit queeren Menschen gehabt. Und da war ich natürlich erstmal ein Alien für die auch. Und haben sich aber damit arrangiert, mussten sie auch. Ich sage mal so, ich habe die beiden dazu gezwungen, damit umgehen zu müssen, weil ich das dann einfach für selbstverständlich angesehen habe. Und ich habe meinen Freund damals mit nach Hause gebracht und die wussten, der schlief mit mir in einem Bett und bestimmt gibt es da auch Geschlechtsverkehr und ich habe die einfach reingeschmissen. Und das hat ganz gut funktioniert.
Ja.
Und dann kam irgendwann, und jetzt kommen wir wieder auf deinen Anfangspunkt, und dann habe ich irgendwann so mit Anfang 20 die Partyszene überhaupt erst entdeckt in Berlin. Ich habe sehr spät angefangen.
Ja.
Und dann bin ich auch in Berührung mit Drag Queens gekommen. Und damals war die Szene hier viel, viel, viel kleiner. Das, also das war so Anfang der 2000er, 2003, 2004, schon ein Weilchen her. Mittlerweile schießen die Drags aus dem Boden wie junge Pilze, was ich großartig finde. Damals gab es so 5, 6, 7 bekannte Drags.
Und das ist schon viel, also muss man sagen.
Ja, findest du?
Ja, also ich kann mich Mitte der 90er in Köln erinnern, da gab es eine. Die kannten wir alle. Und
wie hieß die?
Das überlege ich die ganze Zeit, wie die hieß. Ich weiß nur, wie ich kenne nur ihren Jungsnamen.
Ja.
Aber ich weiß nicht mehr, wie sie sich als Drag genannt hat.
Na gut, ist ja auch egal.
Ja, aber das, die habe ich immer getroffen und das war immer großartig. Die hatte immer einen Bauchladen. Ich glaube, die ist auch Candy. Ich glaube, sie hat sie sogar Candy genannt.
Oh ja, okay.
Und hatte in unserem Stammhausclub immer einen Bauchladen dabei mit Süßigkeiten und so und hat die dann irgendwie in die Leute verteilt.
Na, ja. Na, so gut, der Berliner hat ja schon mal eine größere Partyszene eben gehabt als andere Großstädte. Von daher gab es ja auch mehr. Und ich glaube auch dieses, dass Drag Queens oder damals gab es das Wort Drag Queen noch nicht. Ja. Da war in Berlin waren wir Transen.
Transvestiten, ja.
Nee, nicht Transvestiten, nicht Transen. Also in Berlin waren wir Transen.
Ja.
Und das Wort war ganz normal. Ich finde, jetzt ist es zu Recht ein bisschen negativ behaftet einfach. Aber damals gab es ja auch noch die ganze Transgender-Diskussion. Mhm. Und das gab es damals noch alles gar nicht. Es war alles noch in den Kinderschuhen. Mit bunter, vielfältiger Gesellschaft und allem drum und dran. Und das fand ich ganz toll. Ich habe ja auch schon früher als kleiner Junge Kleider angezogen. Ich habe schon immer Kleider angezogen.
Ja.
Also mein erstes Kleid war das Hochzeitskleid meiner Mutter. Da muss ich so 6 vielleicht gewesen sein. Habe ich im Schrank gefunden und ich war auf einmal, ich wollte es unbedingt anziehen, weil ich eine Prinzessin sein wollte.
Ja.
Und das zog sich so durch mein Leben durch, dass ich eine Frau darstellen möchte. Ich möchte keine Frau sein, aber ich möchte eine darstellen.
Hast du denn auch, ich kann mich erinnern, dass ich als Kind mit meinen Eltern oft, als nur 3 Programme gab, damals, wir die Älteren erinnern uns.
Gott, das wird immer so furchtbar, und so wie damals, weißt du noch. Oh.
Und ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, auch so mein allererster Berührungspunkt überhaupt mit Drag, waren Mary and Gordy.
Ja, meine auch.
Die immer in der ARD irgendwie so Specials hatten. Und so
große Shows hatten
die. Genau, genau.
Die waren natürlich, für mich waren die, also das war wie Weihnachten für mich, wenn die kam.
Ja.
Meine Oma war, ich würde sagen, die ist früh gestorben, ich glaube, die ist gestorben, da war ich 13, also ich habe wirklich nur noch verklärte Kindheitserinnerungen an sie, aber ich erinnere die als recht offene und auch ein bisschen eine queere Person, weil sie war Schneiderin und hat mich schon immer als Kind verkleidet, also die hat mir dann Hüte aufgesetzt, hat mir Schmuck gegeben, den durfte ich anziehen und dann haben wir halt so feine Damen gespielt miteinander. Super. Und also sie war immer schon sehr so, wenn der Junge Kleider anziehen will, dann soll er es doch machen, so, ne? Ja, und das, von daher erinnere ich mich gut an sie. Und die hat mit mir auch immer Mary und Gordy geguckt, wenn es im ersten dann kam um 2015. Da durfte ich auch noch aufbleiben. Ja, obwohl ich ja 8 schon hätte ich im Bett sein müssen.
Ja.
Hat Oma immer gesagt, ach, komm, ist doch egal. Gehst halt um 10 ins Bett. Ne? So. Und das fand ich großartig. Aufregend. Und dann, gut, ich will jetzt nicht.
Ich kann mich auch daran erinnern, das war so aufregend, das zu gucken. Ja. Ich habe das auch als Kind, ich habe mich auch immer gefreut, wenn das kam. Und wenn das dann lief.
Tatsächlich.
Ich habe dann auch währenddessen, wurde es mir dann kurz ein bisschen fad, weil es dann so erwachsen wurde inhaltlich. Also, ne, weil die irgendwelche Chansons gesungen haben, die ich nicht kannte.
Ja, man
oder
hat
so.
Ja auch nicht alles verstanden.
Genau, oder auch so Erwachsenen-Gags oder so. Aber ich kann mich auch an eines der letzten Specials von den beiden erinnern, wo, glaube ich, am Schluss sogar, es ist, glaube ich, auch im Drag so eine mehr oder weniger klassische Nummer, Mary quasi on stage sich abgeschminkt hat, und die Perücke abgenommen hat und so. Das hat ja, glaube ich, auch Romy Haag in Berlin früher immer gemacht.
Das weiß ich nicht so genau. Das glaube ich aber eigentlich nicht, dass Romy Haag das gemacht hat.
Irgendwer anders. Ich habe es irgendwann mal
gelesen. Weil Romy Haag war ja schon immer halt eher trans und lebte als Frau. Und ich glaube nicht, dass sie sich auf der Bühne abgefummelt hat. Das glaube ich nicht.
Ja, aber so, also auf jeden Fall, aber so eine typische Drag-Nummer, dieses Abschminken auf der Bühne. Und das hat die da gemacht. Und da weiß ich noch, dass ich als Kind wahnsinnig gestaunt habe, weil mir meine Eltern und so alle die ganze Zeit gesagt haben, das sind 2 Männer eigentlich, die als Frauen verkleidet sind. Und ich habe das schon gecheckt, aber ich fand es trotzdem so faszinierend. Ich habe das nicht kapiert.
Das ist ja auch unheimlich faszinierend. Also das merke ich ja auch immer jetzt noch, wenn ich irgendwo bin, aufgefummelt und gerade, eigentlich, es hat gar nichts mit dem Alter zu tun. Kinder denken immer, also gerade kleinere Kinder denken immer, ich bin ein Clown einfach nur, weil ich halt ein buntes Gesicht habe und irgendwie halt lustig bin. Die verstehen das natürlich noch gar nicht. Und gerade ältere Leute, die sind fast fasziniert von Travestie. Ne? Ja. Dazwischen passiert alles so. Ne? Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber Männer in Frauenkleidern begeistern die Menschen. Ich weiß, das muss irgendwie in der menschlichen DNA liegen.
Total.
Dass das begeistert. Ja,
ja, es gab ja auch, es gab früher, es gibt es heute gar nicht mehr, so diese großen Travestie-Revues.
Gibt es heute auch noch? Gibt es immer noch, aber das ist ein bisschen, ich glaube, das Publikum dafür stirbt aus, ja. Weil so bei Mary und Gordy saßen halt auch eher ältere Leute im Publikum. Ja. Und diese große Travestie mit Federboa in großen Gesten, ich glaube, das wird es nicht mehr lange geben.
Okay.
Noch vielleicht 10, 20 Jahre, aber dann ist das auch vorbei.
Aber ist doch schade.
Das ist schade, aber meine Güte, jede Art von Kunst verändert sich. Ja, Musik verändert sich genauso wie Travestie. Ja. Und es gibt ganz viele tolle andere Arten von Travestie, die halt zeitgemäßer sind und jüngeres Publikum ansprechen.
Ja, da hast du natürlich recht. Dann hast du angefangen auszugehen, hast du angefangen, die schwulen Szene, die queere Szene in Berlin zu entdecken, die ganzen Partys und so. Und hast da das erste Mal Drags so richtig wahrgenommen als Party-Sache.
Ja, weil Berlin war eine, ich möchte jetzt sagen im Nachhinein, ich glaube, es war die einzige Stadt, in der es eine Clubkultur gab, in der Drag Queens DJs waren. Das gab es früher in anderen Städten nicht, soweit ich weiß.
Naja.
Aber es wird immer erzählt, dass Berlin das sozusagen erfunden hat, in Anführungsstrichen.
Okay.
Ja. Und von daher waren Queens im Nachtleben schon immer die Stars gewesen zu meiner Jugendzeit. So. Und die wurden gefeiert und hofiert. Und das und tatsächlich habe ich, glaube ich, dann zum ersten Mal gemerkt, das kann mein Kanal sein, um meine Geltungsbedürftigkeit irgendwie ausleben zu können, ohne für meine Freunde und Familie zu anstrengend zu werden, weil ich war schon immer jemand, der, wenn ich irgendwie als Jugendlicher auf der Straße war und dann war da so ein Pups-Kamerateam von irgendeinem Regionalsender, der irgendeinen Beitrag für ein Magazin gedreht hat, war ich immer so, kommt und holt mich. Ich war immer kurz davor, dem Kameramann zu sagen, ich möchte auch. So. Also jetzt im Nachhinein, aber ich habe so gedacht, dann ist das der große Durchbruch, wenn ich da mal durch die Kamera laufe. So, ja. Ich wollte schon, wenn das wirst du auch kennen,
absolut,
von deiner Vergangenheit.
Total,
ja,
absolut,
in meinem, du bist da sehr früh ins Fernsehen gekommen, worum ich dich immer noch beneide, ehrlich gesagt. Und von daher, und da habe ich aber gemerkt, das ist vielleicht, man kann mein Kanal werden, um das irgendwie zu schaffen, gehört und angesehen zu werden.
Aber ich finde das total rätselhaft, nicht rätselhaft, aber ich finde es so erstaunlich, dass man da in einem Laden steht und das beobachtet und denkt, das ist meine Ausdrucksform,
das ist... Naja, du, was ist das daran rätselhaft?
Ja, weil das scheint mir so ein komplizierter Weg zu sein, sich zu denken, ich muss mich als Frau verkleiden, um dann die Dinge erreichen zu können.
Ja, du, das ist halt einfach, ich glaube, es ist einfach in einem drin oder nicht. Ja. Und wenn man halt eh schon Bock hat, sich als Frau zu verkleiden und dann irgendwann checkt, ach okay, da gibt es Leute, die finden das geil, wenn du das machst und du kannst damit sogar noch ein bisschen Kohle verdienen, dann denkst du, okay, super.
Naja.
Ja, und das war so ein Schalter wurde dann umgelegt bei mir. Ne?
Und hattest du jemals Angst, dass das, oder hattest du, gab es irgendwie so Punkte in deinem Leben, wo du die Sorge hattest, dass du nicht wirklich weißt, ob das jetzt sozusagen einfach eine, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, eine Sonderform künstlerischer Ausdrucksweise ist, die dich da interessiert, oder ob das irgendwie ein Kink von dir ist oder so, oder ob du das irgendwie sexy
Kink meinst
findest,
du einen Fetisch?
So. Ja, genau.
Ja. Also Travestie oder Drag ist für mich absolut unsexuell.
Ja, ist für mich auch. Aber ich finde das so interessant. Ich habe immer so, ich versuche immer so raus oder ich überlege immer, ob es einen Punkt gibt für Leute, die Drag machen, wo sie nicht sicher waren, ob das jetzt ihre Kreativität ist oder ihre Vorliebe.
Da muss man sich auch gar nicht sicher sein. Also ich kenne wirklich so viele Drags und das sind schwule Männer wie ich, die Frauenkleider tragen, aber es sind halt auch Transgender Frauen, die halt aber noch einen Penis haben, aber schon gemachte Hupen, aber trotzdem Drag machen als Drag Queen, aber als Frau lieber. Also es ist ja wirklich unheimlich vielfältig, diese Szene.
Ja.
Und da verschwimmen auch die Grenzen zwischen sexuell und nicht sexuell. Also ein paar von, die ich kenne, die machen auch mal einen Fummelsex, weil das natürlich, wie explizit darf man hier werden in deinem Podcast
so explizit,
eigentlich?
Wie du willst. Das
okay,
ist,
gut.
Alles offen.
Weiß ich ja immer nicht. Ne?
Ja, also, natürlich. Gut, dass du fragst.
Ja, also tatsächlich ist es halt so, dass es eine große, große Anzahl von, und ich möchte behaupten dürfen, es sind heterosexuelle Männer, man weiß es natürlich nie, die halt auf Männer in Frauenkleidern unheimlich abfahren. Ja. Also, und wahrscheinlich sind die gar nicht so heterosexuell, sondern die wollen halt eher auch mal einen Schwanz sehen, aber können dann sagen, ich habe gedacht, das ist eine Frau. Also ich weiß ja nicht so genau, wie die wirklich hetero sind.
Zwinky, zwonky.
Ja, und das ist natürlich immer der Fall. Also ich war gerade neulich wieder in einer Kneipe, dem Rauschgold am Mehringdamm, das ist meine Stammbar, und ich war da im Fummel, weil ich von einer Veranstaltung kam, aus dem BKA-Theater, und dann kommt eine Gruppe junger Männer rein. Du sagst, wenn ich zu viel rede, ja?
Alles gut, okay. Hör nicht auf.
Eine Gruppe junger Männer rein, so zwischen 25 und 30. Ja. Ich habe ja mittlerweile ein Radar nach 20 Jahren Travestie. Und du wusstest sofort, die sind Transenficker und die wollen halt einfach nur einen gelutscht bekommen von einem Mann im Frauenkleid. Und, so. Ja. Und man sieht das schon an den Blicken. Dann die gucken dich an und dann lecken sich so verführerisch über die Lippen. Und ich denke mir so, boah, ey, Alter, wie peinlich. Also, ja, naja, weil das ist halt so offensichtlich so, weißt du, so, also, die machen halt so Pornogesichter, ja, und wollen damit dann so aufreizend sein. Und ich bin mir ganz sicher, Mann, in der richtigen Stimmung, und wäre ich irgendwie so auch völlig druff und drüber, würde ich dem auch dann nachgeben, aber es war in dem Fall überhaupt nicht der Fall. Aber der hat jemand anders gefunden aus dem Laden, der noch nicht mal ein Transvestit war. Also der ist eigentlich Drag Queen, aber war als Boy da. Ja. Aber egal. Aber es gibt ganz viele Heteromänner, die darauf abfahren.
Du hast mal in einem Interview gesagt, du glaubst, dass Heteromänner darauf abfahren, weil Drag Queens so aufgebrezelt rumlaufen, wie sie sich von ihren Freundinnen immer wünschen.
Sag mal, wer recherchierst du da? Ist alles selber?
Ja.
Bist du das wirklich gut informiert?
Also ich habe natürlich auch eine Redaktion, die für mich schon eine tolle Vorrecherche macht, und ich gehe dann immer noch mal Google noch mal ein bisschen hinterher.
Toll, also weil ich muss ja sagen, ich bewundere mal Leute, die so viel recherchieren.
Ich finde, dann macht es mehr Spaß. Also für mich ist das so der Spaß an der Sache.
Ich finde es ganz toll gerade. Das freut mich sehr. Ja. Was war die Frage?
Du hast mal gesagt, dass du glaubst, dass Heterotypen darauf stehen, weil Drag Queens sozusagen so aussehen, wie sie sich von ihren Freunden manchmal wünschen würden, von ihren Freundinnen.
Naja, ich weiß nicht, ob ich da noch hinterstehe. Das ist auch schon ein bisschen älteres Interview. Ja. Natürlich, es gibt viele Drags, die sekundären Geschlechtsmerkmale der Frau halt exaltieren. Große Brüste, dicker Hintern.
Ja, aber ich glaube, das ist es gar nicht.
Sondern?
Ich fand das nämlich ganz schlau von dir. Ich glaube, es ist tatsächlich so. Ich glaube, die Idee von Drag oder eine Idee von Drag ist es sozusagen, eine Ultrafrau darzustellen. Drags sehen ja aus wie Frauen auf 11 gedreht.
Auf 11 gedreht?
Ja, so am Lautstärkeregler sozusagen.
Ach so.
Am optischen Lautstärkeregler.
Ja, da gibt es auch ganz viele andere deshalb, ne? Also es gibt ja so viele Spielarten von Drag. Natürlich, ich meine, warum, wir quälen uns nicht umsonst in diese hohen Schuhe rein und tragen so einen Nuttenfummel und haben diese Haare, die unheimlich schwer sind, aber weil die halt geil aussehen. Und man kann sie nicht ins Gesicht fassen, weil so viel Schminke drauf ist. Man will halt auch nichts verschmieren. Drag ist wirklich anstrengend. Ja. Das glaubt man immer nicht, aber man ist eingeschnürt, man ist hochgepusht und aufgepimpt und kann eigentlich nichts machen, außer schön sein, im schlechtesten Falle. Und das muss natürlich irgendwelche Knöpfe drücken bei Männern. Aber ich glaube aber auch wirklich, dass bei vielen die Fantasie dazu ist, dass die halt doch insgeheim wissen, die haben halt auch einen Penis darunter. Ja. Und dass das auch das Spannende ist.
Bestimmt.
Ja. Und dass halt sozusagen, dass sie halt diesen, das optische Weibliche, aber die wissen, da steckt ein Mann drunter. Also das heißt, der ist genauso notgeil wie ich. Der Mann unter diesem Fummel. Ich glaube, das ist so ein Ding.
Ja, das kannst du natürlich auch sehen. Ja. Das glaube ich auch, das stimmt bestimmt. Ich glaube, was es vielleicht auch sein kann, ist, dass sie sagen, dass sie schon sozusagen mindestens irgendwie sagen wir mal, Neigungen haben oder Interesse haben.
Ganz
oder
bestimmt, wer hat das nicht? Ne?
Naja, absolut.
Also, ja.
Und dass sie dann irgendwie, wenn sie jetzt mit jemandem im Fummel Sex haben und dem womöglich einen blasen, dass sie dann sozusagen die Ausrede haben, naja, ich habe eine Frau eingeblasen.
Ja, ja. Sozusagen. Wobei, es gibt ja mittlerweile halt auch viele Transgender, die als Rolli und einen Schwanz haben. Ja,
ja,
also
ja, ja. Ja, aber das ist denen dann schon zu kompliziert.
Das ist sowieso alles unheimlich kompliziert. Also je länger ich in dieser Szene lebe und ja, dadurch, dass ich für das queere Stadtmagazin Siegessäule ja arbeite und ich da ganz viele Spielarten der queeren Szene kennenlerne, es ist einfach, glaube ich, für Menschen, die nicht so viel Berührungspunkt damit haben, unheimlich kompliziert. Ja. Sogar ich bin manchmal verzweifelt, wenn es schon wieder neue Schreibweisen von Gender-Schreibweisen gibt und wie wird trans geschrieben, ob mit oder ohne Stern und also alles, das ist wirklich, absolut. Das ist alles sehr kompliziert. Ja.
Das stimmt tatsächlich. Ich finde auch, es gibt ja zum Beispiel auch queer zu definieren, ist ja, da verzweifeln ja Wissenschaftler dran.
Ist das so? Weil ich finde, es ist eigentlich der einfachste Begriff von allen.
Findest du?
Ja, voll.
Also, wie definierst du queer?
Alles, was nicht heterosexuell ist. Basta.
Das stimmt, aber da würde ich fast widersprechen.
Okay, dann widersprich mir.
Da würde ich fast widersprechen, weil ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel so kinky Sachen, also auch Dinge, die zum BDSM zählen zum Beispiel, auch unter dem Schirm queer mitfirmieren. Und die gibt es ja aber durchaus in einem heterosexuellen Rahmen.
Okay, das ist natürlich, ja, aber findest du nicht, dass es ein Unterschied ist, ob es eine Spielart, eine sexuelle Spielart zwischen zwei Menschen ist, wie zum Beispiel BDSM, oder ob es, das sucht man sich ja aus, weil man Bock drauf hat und davon geil wird. Und alles andere kann man sich nicht aussuchen.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich auch eine Vorliebe wie BDSM nicht immer unbedingt aussucht.
Okay, das weiß ich nicht. Naja. Das wird vielleicht auch so sein. Deshalb mein Wort ist nicht in Stein gemeißelt. Naja. Aber tatsächlich finde ich, wenn ich über queere Belange spreche, ich sonst immer nur über Schwule und Lesben gesprochen, aber es ist mittlerweile, gibt es ja so viel mehr und ich finde queer fast alles so einfach zusammen, ohne zu kompliziert zu werden. So, ja. Oder sagen wir einfach mal so, meine Eltern sind das absolute Gegenteil von queer. Vielleicht kann man es einfach so zusammenfassen.
Finde ich gut, wenn wir jetzt einfach alles anderen Eltern definieren.
Ja.
Wie hat das denn dann angefangen, dass du Drag gemacht hast? So ganz pragmatisch, ganz konkret.
Furchtbar.
Wo hast du dir das erste Mal irgendwie Kleider besorgt zum Beispiel?
Also, da waren ja noch andere Zeiten, da gab es noch kein Social Media und es gab eBay. Ich weiß gar nicht, ob es Amazon schon gab. Weißt du da, seit wann es Amazon gibt?
Naja, also, nee, ehrlich gesagt nicht.
Aber 2004 habe ich angefangen.
Naja, also da war es, glaube ich, noch nicht so.
Da gab es noch Bücher auf Amazon wahrscheinlich.
Naja, genau.
Also, aber ja, eBay war dann so das Ding. Und da habe ich mir halt dann meine ersten Pumps gekauft. In einer Schuhgröße, die halt auch zu groß war. Und die Absätze waren halt 14 Zentimeter hoch. Also das war
okay, wow, schon sehr professionell angestiegen.
Ja, naja, nee, weißt du, weil wenn du null Ahnung hast, wie sich hohe Schuhe anfühlen, weil ich habe sonst noch keine getragen. Und ich habe, damals war Sex in the City gerade so das Ding. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, also wenn Carrie Bradshaw das kann, dann kann ich auch in diesen Schuhen laufen. War natürlich völlig blauäugig. Und hab mir da auch schlimme Haare bestellt, so eine blonde Pony-Perücke und halt bei H&M Rock gekauft. Ich bin zum ersten Mal als Junge in die Frauenabteilung gegangen, was mir damals unheimlich peinlich war, auch so Strumpfhosen zu kaufen oder das war mir so peinlich. Oder BH musste ich mir auch kaufen, weil mittlerweile gehe ich da hin und ich kaufe das Zeug einfach, ist mir scheißegal, was die Leute denken. Aber es war damals eine große Überwindung.
Und hast du dir dann auch so eine Geschichte zurechtgelegt? Ja, ich kaufe das für meine Freundin oder so?
Nö, also das habe ich nicht gemacht. Ich habe mir meinen besten Freund damals mitgenommen, auch schwul. Und wir haben das dann einfach gemacht. Ich hatte dann Begleitung. Und letztendlich, ich glaube auch schon damals, hat das kein Kassierer, keine Kassiererin interessiert, warum ich jetzt Strumpfhosen kaufe. Ja, also, und ich glaube, es ist viel peinlicher, wenn man dann beim Kassieren sagt, ach, das ist übrigens nicht für mich, sonst so meine Freundin. So, also ich glaube, dann ist das viel peinlicher. Und dann habe ich alles zusammen gehabt. Das war eine Vorbereitungszeit, ach bestimmt von ein paar Wochen, weil bis alles so da war und da habe ich das so gehortet wie so ein Schrein und habe das schon so dann immer zu Hause angezogen, guck, wie ich dann aussehe und es gab einen festen Termin 2004 und zwar im Oktober, Hustler Ball, das ist so eine schwule Porno-Party, wo alle Porno-Labels und alle Pornostars halt auf der Bühne ficken und, und halt und das ist eine sehr, sehr bekannte schwule Party, die sehr sexpositiv ist und wo viel Fetischklamotten getragen werden. Und das war damals das Ding in Berlin. Da musste man hingehen als Schwuler. Und da bin ich dann im Fummel hingegangen und das war, ich habe mich extra von einer Bekannten schminken lassen, die Friseuse war, die hat mir aber halt auch, die hat mich halt so geschminkt, als wäre ich eine echte Frau, so ein leichtes Tages-Make-up hat die mir gemacht und ich sah halt unheimlich beschissen aus. Also so halt wie ein geschminkter Mann halt, so, mal so irgendwie ein bisschen Mascara aufgetragen hat. Aber
so der Sänger von so einer Gothic-Rock-Band.
Nee, das war, der hat viel mehr als ich drauf gehabt, viel mehr. Aber das war scheißegal. Ich habe, als ich das anhatte und dann unten ins Taxi gestiegen bin nach Tempelhof in die Bessemer Straße zu dem, das war, wie hieß dieser Club? KitKat Club war das, glaube ich, damals in der Bessemer Straße noch. Und da war die, egal.
Also das die zwischen KitKat war das?
Das war das zwischen KitKat. Genau, da war der Hustlerboy. Ja. Und ich habe mich so unbesiegbar gefühlt, so mächtig gefühlt. Und ich habe jede Sekunde schon im Taxi geliebt. Ich habe den Leuten so rausgewunken aus dem Fenster. Also ich war unbesiegbar in dem Moment. Und das auch den ganzen Abend. Ich muss unheimlich peinlich ausgesehen haben, weil wie ich in den Schuhen gelaufen bin. Das muss so honkig ausgesehen haben und so lächerlich. Aber es war mir alles so egal, weil ich war endlich im Fummel. So. Ja. Und das, den Abend werde ich nie vergessen. Und auch nicht die Schmerzen, die ich nach diesem Abend an meinen Füßen hatte.
Aber das ist ja Hammer, das ist ja dann so ein richtiges Erweckungserlebnis. Eine
zweite Geburt sozusagen.
Ja, total. Ja. Das ist ja cool. Weil normalerweise hätte ich jetzt, also bei so einer Story denkt man ja, okay, dann war es voll Horror und dann denkt man erstmal, oh nee, das ist nichts und so, aber das ist dann so, toll.
Also mein bester Freund hat sich auch aufgefummelt, wir waren beide im Doppelpack, der hat danach gesagt, macht er nie wieder, es gefällt ihm gar nicht. Aber ich habe Blut geleckt und wusste, das werde ich weitermachen.
Cool. Das ist ja toll.
Ja, finde ich auch cool, ja.
Wow. aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert, ich war auf dieser Party, für mich war es der absolute Hammer. Wie funktioniert dann da der Schritt zu sagen, ich etabliere das jetzt, ich mache da jetzt was?
Ich würde gerne, bevor wir diese Frage beantworten, mal kurz eine rauchen gehen.
Ja, na klar.
Ist das okay?
Du kannst auch hier drin rauchen.
Ich kann auch hier drin rauchen?
Ja, du kannst auch hier während dem Interview rauchen, kein Problem.
Okay. Ich hole den Aschenbecher, warte. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist schön. Da freue ich mich. Weil es riecht hier so frisch.
Das ist die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Da soll sich jeder wohlfühlen.
Okay, na dann machen wir gleich weiter.
Ja.
Frag nochmal die Frage.
Ja, also wie hast du es dann geschafft, aus diesem einmaligen Erlebnis sozusagen eine Figur zu etablieren sozusagen?
Ja, also ich habe damals ja dann lange überlegt, wie ich überhaupt heiße, weil es war mir auch ganz wichtig, einen Namen zu haben, einen Drag-Namen.
Ist ja auch wichtig, ne, glaube ich, im Drag.
So ja, also auf jeden Fall, ich meine, als Bühnenfigur, man braucht halt einen Namen. Du heißt ja auch nicht Nils mit Z, ne?
Nee.
Und ich hieß früher Gina Tonic. Das war so der erste Name, den ich mir gegeben habe. Es stand noch zur Debatte Spitney Beers, aber es wurde dann Gina Tonic. Und ich bin halt dann so ausgegangen. Also die drei großen schwulen Partys in Berlin waren damals GMF im Café Moskau, Kino International, im Kino International und im Schwutz halt. Das Schwutz war auch schon immer halt.
Das war damals noch am Mehringdamm, ne?
Das war noch am Mehringdamm, genau. Und so bin ich halt immer ausgegangen. Hab dann mir mehr Klamotten gekauft, ein bisschen ausgetestet, was für Schuhe kann man wirklich tragen und welche sollten lieber im Schrank bleiben. Und dann fängt man an, Leute kennenzulernen aus dem Nachtleben, auch Leute, die Partys veranstalten oder DJs sind oder so. Es entwickelt sich natürlich.
Ja.
Man kann ja nirgendwo sich bewerben und sagen, hallo, Leute kennenlernen. Das ist im Entertainment-Business ja immer das Wichtigste. Ne? Ja. Und dann, das Schwutz hat mir ganz viel geholfen. Das Schwutz war mein Heimathafen. Ich habe auch sofort entdeckt, das ist mein Club. Und da sind irgendwie die Menschen, mit denen ich gut kann und die mich auch mögen so. Und da habe ich dann einfach, wurde ich dann gefragt, ob ich so einen Freischnapstresen moderieren möchte sozusagen. Ja. Das Schwutz gibt es schon immer halt einen, wenn man reinkommt, gibt es Freischnaps und meistens von einem Transvestiten halt dargeboten. Ja. Und das war damals mein größter Traum, Freischnaps zu verteilen. Das war so mein nächstes Ziel.
Ja.
Ja? und das habe ich dann erreicht und habe da 4 Jahre, glaube ich, wöchentlich fast nachts da Freischnäpse verteilt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ich muss jetzt auflegen. Und dann habe ich angefangen, im Schwutz halt die Veranstalter oder die zu sagen, ich möchte gerne mal auflegen, möchte mich ausprobieren. So.
Ja.
So, und dann gesagt, dann mach doch einfach. Es ging damals noch so einfach so, weil wenn du auch Scheiße auflegst in so einer kleinen Lounge da, meine Güte, dann ist es halt so. Ja. Und das das klappte dann auch und so wächst man dann da irgendwie rein. Das ist natürlich schwierig, wenn man halt dann nebenbei noch einen richtigen Beruf hat, wo man halt so 5 Tage die Woche arbeiten wirklich muss und sich dann noch Freitag, Samstag die Nächte um die Ohren schlägt. Das geht mit Anfang 20 noch, könnte ich jetzt gar nicht mehr durchhalten.
Nee, ich auch nicht mehr, das würde ich auch nicht mehr schaffen. Aber damals hatte man so eine Ausdauer.
Das wäre so schön, wenn man das früher schon zu schätzen hätte gewusst.
Das stimmt.
Ne?
Aber es ist der Lauf der Dinge.
Ja, genau.
Das hat man so oft selber gehört und jetzt sagt man es selbst.
Und ich habe nie wirklich geplant, das wirklich mal hauptberuflich zu machen. Es sollte immer Spaß sein. Und das hat sich aber dann so ergeben einfach.
Wie kam es denn zum Auflegen eigentlich? Bist du so ein Musik-Nerd? Hast du irgendwie so tausende Platten zu Hause rumliegen? Oder war das einfach, komm, ich besorge mir ein paar Songs und dann mache ich einfach?
Also,
ich brenne mir ein paar CDs.
Also ich muss dir das jetzt so sagen. Tatsächlich wollte ich in erster Linie nur auflegen, weil ich auf diesem höher gesetzten Pult stehen wollte und ich wollte angeguckt werden. Deshalb wollte ich auflegen.
Das fasse ich ja nicht.
Ganz ehrlich zu sein, ja. Und ich habe jetzt aufgehört mit meinem Auflegen Ende letzten Jahres. Ich habe also meine DJ-Karriere beendet, weil es mir keinen Spaß mehr macht. Ja. Aber damals hat es mir auch unheimlich viel Freude gemacht. Und ich habe es nicht nur wegen des Fames gemacht im Club, sondern einfach, ich habe es geliebt. Ja. Aber ich bin halt, habe schon immer nur Popmusik gehört. Britney Spears, Madonna, Christina Aguilera, alles, Destiny's Child, was es damals so gab. Und das habe ich halt Play und Stop and Play einfach so hintereinander aufgelegt. Ja. Das lief halt gut. Und ich habe anscheinend eine gute Musikauswahl gehabt, dass die Leute mochten das und so. War ich das dann?
Bist mit wenig Wünschen belästigt worden?
Die Wünsche gibt's ja immer. Die letzten Jahre, muss ich sagen, jetzt wo ich, der Schwutz ist ja umgezogen in die Rollbergstraße und ist seitdem, ich gefühlt 10-mal größer als früher, mit viel, viel mehr Publikum. Also meine Party Popkicker hat im Durchlauf 1400, 1500 Gäste.
Da war ich auch mal.
Du warst da auch mal, stimmt, da haben wir es mal gesehen.
Das ist krass, was da los ist. Die ist so groß, die Party, und es gibt irgendwie 3 oder 4 Floors. Extrem viel Entertainment und so. Ja. Das ist Wahnsinn, was das für eine Party ist.
Ja, das bin ich auch sehr fröhlich und sehr stolz drauf. Natürlich habe ich dann super Background, weil das Schwutz ist so durchorganisiert, weil die haben 40 Jahre Partyerfahrung. Ja. Und wenn du die im Rücken hast, dann hast du wirklich schon die halbe Miete so drin. Ja. Aber je älter ich wurde und je mehr ich auch nicht mehr so verstanden habe, was halt die jungen Leute für Musik hören wollen, das ist jetzt wirklich so. Die letzten 5 Jahre stand ich an den DJ-Puls, habe immer noch so meine Hits gespielt, die ich so mag, auch neue Sachen natürlich, aber neue Popsachen, aber es wurde dann eher schon langsam so zu Roger Murphy zum Beispiel, was halt dann aber die ganz jungen 20-Jährigen, die wollten halt eher dann hier Iggy Azalea oder wie die heißt, oder die mit dem Zopf, Ariana Grande. Aber die Musik hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Da kann ich keine neuen Songs und gar nichts. Und auch die Musikwünsche, die dann kamen, ich hatte keine Ahnung, was die meinen. Und da habe ich mal gesagt, du, ich kenne das nicht. Und dann ist natürlich die Enttäuschung groß beim Publikum. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr weitermachen, weil das ist meinem Publikum nicht fair gegenüber und mir selbst auch nicht, weil ich da stehe und keinen Bock drauf habe aufzulegen. Ne?
Machst du nicht auch so eine Madonna-Party im Schwutz immer?
Nein, also die Madonna-Mania-Party, die macht der jetzige Geschäftsführer des Schwutz, der macht die schon seit über 20 Jahren, glaube ich. Ja. Und das war auch die erste Party, wo ich damals aufgelegt habe als Gina Tonic, ja. Also, aber die gibt es schon ganz lange.
Wieso heißt du nicht mehr Gina Tonic?
Das ist eine etwas längere Geschichte und zwar, pass auf.
Okay.
Ich habe irgendwann, das war dann so 2010 ungefähr, und da habe ich mich immer gegoogelt und es hat mich unheimlich genervt, dass wenn du Gina Tonic googelst, da hunderte von Gina Tonics auftauchen aus allen Ländern der Welt, weil der Name ist jetzt halt nicht unheimlich kreativ, sag ich mal. Und es gibt viele Transvestiten, die so heißen. Und da dachte ich mir schon, scheiße, ich möchte eigentlich oben sein bei Google.
Wärst du doch besser auf Spitney gegangen.
Spitney Beers. aber ich will oben sein bei Google. Ich möchte irgendwie gefunden werden. Ja. Und da war schon der Samen gesät. Ich muss mich umbenennen, aber hatte unheimlichen Respekt davor, weil ich da halt schon 6-7 Jahre im Geschäft war und man löst sich ungerne von einem Namen, unter dem man bekannt geworden ist. Mhm. Hatte aber eine gute Freundin damals, mit der ich viele Projekte gemacht habe. Wir wohnten auch zusammen und sehr viel wir haben sehr viel kreative Dinge ausgearbeitet. Ich verdanke ihr viel. Und die hat gesagt, ey, Mario, hör zu, du musst dich jetzt umbenennen, bevor es zu spät ist, weil jetzt kannst du noch. Ja, okay. Und dann gab es eine tolle, immer noch tolle Kollegin von mir, die auch im BKA spielt, Biggie van Blond heißt die. Mhm. Kennst du die?
Also, habe ich schon mal gesehen.
Ja, okay. Und Biggie, wir sind befreundet und Biggie sagte immer schon auf so Partys, Gina, du musst Jurassic Parker heißen oder Tyrannia Rex, such dir was aus. Und so war der Jurassic Parker immer schon in meinem Kopf drin. Ja. Und dann haben die Ulrike, mit der ich damit zusammengearbeitet habe, und ich, wir haben uns dann halt eine Story ausgedacht, und die völlig stunken erlogen war. Und wir haben uns ausgedacht, dass wir an die Presse damit gehen, also an die queere Presse in Berlin, und sagen, du, ich werde jetzt gerade verklagt von einer Drag Queen aus Polen, die heißt auch Gina Tonic. Und ich darf den Namen nicht mehr verwenden, ich muss mich jetzt umbenennen. Ja. Und das haben alle geglaubt. Also es haben alle geglaubt. Und ich habe da auch so eine Pressekonferenz gegeben im Rauschgold, wo ich dann so alle Redakteure eingeladen habe, die ich so kenne. Ja. Und das war, alle haben es geglaubt. Und immer noch kenne ich Leute, Kolleginnen und Kollegen, denen ich das jetzt erzähle und die sagen, was das? Das war, du hast gelogen. Also es, wir müssen es unheimlich gut gemacht haben. Ja. Und das war dann ganz gut, muss ich sagen. Und dann fand ich Jurassic Parker gut, weil das ist eine Mischung aus aus Jurassic Park natürlich, den ich früher schon immer geliebt habe, den Film. Und ich halt auch ein großer Mensch bin, so halt dinosauriermäßig tiefe Stimme und ein bisschen bedrohlich kann ich ja auch sein. Und Sarah Jessica Parker. Und diese Mixtur hat mir schon immer gut gefallen und den Namen liebe ich über alles und ich bin immer noch ganz oben bei Google.
Ja, du hast ja auch gerade eben erzählt, die ersten Schuhe, die du geholt hast, hast du extra hochgenommen, weil du so ein Sex and the City Fan warst.
Da
das war früher der Kreis zu Sarah Jessica Parker wieder geschlossen. Als Jurassic Parker machst du so viele Sachen. Also, du hast einen YouTube-Channel, auf dem alleine du, glaube ich, schon vier verschiedene Formate machst. Manchmal die dann auch so, es gab auch so Videoformate, die hast du super lange gemacht, dann hast du sie gar nicht mehr gemacht. Dann wurden sie auch falsch verstanden teilweise.
Ja, das ist, ja.
Also so zum Beispiel attraktiv, ne?
Dieses Star-Magazin.
Das Star-Magazin.
Das, ja.
Da haben immer alle gedacht, das wäre jetzt eine Frauke Ludewig verarsche, sozusagen.
War es auch. Also das war auch 2011, Jurassic Parker war frisch geboren und die Ulrike und ich, wir dachten uns, ich muss jetzt irgendwas auf YouTube machen. Ja. Und ich war schon immer exklusiv Weekend-Fan, also ich habe immer Frauke Ludewig geguckt, weil mich diese ganzen Promi-Geschichten auch nach wie vor wahnsinnig interessieren.
Die habe ich mal in Köln am Karnevalszug gesehen, da ist die mitgelaufen.
Ja.
In so einem kleinen Fädelszug.
Ja, also ich würde die gern mal kennenlernen, weil ich glaube, es ist eine sympathische Frau, ich weiß es nicht. Aber egal, ich bin jetzt kein Fan von Frauke Ludewig unbedingt, aber ich mag halt so Promi-Magazine, es ist schon immer eine Leidenschaft von mir gewesen. Und wollte so eine Adaption auf YouTube machen. Und es gab auch noch keine Drag-Formate auf YouTube. Ich war wirklich die Erste, die sowas Regelmäßiges gemacht hat auf YouTube. Ja. Und mit dem iPhone bei mir zu Hause in der Wohnung haben wir so halt so Unsinn gedreht. Und sind jetzt 11 Staffeln mittlerweile, 10 Staffeln, wirklich regelmäßig jede Woche, über 3 Jahre hinweg, also unheimlich viel Arbeit reingesteckt, aber ich hatte auch noch viel, viel mehr Zeit früher, so. Ja. Alles selbst produziert, selbst geschnitten, aber alles selbst gemacht. Ja. Und jetzt habe ich noch eine 11. Staffel vor 3 Jahren gemacht, mit so 6 Folgen nur. Und es macht mir immer noch viel Freude, weil ich liebe Fernsehen auch, ich liebe Videoschnitt. Ich habe Kommunikationsdesign studiert, also von daher bin ich grafisch sehr versiert und möchte sowas unbedingt auch wieder machen, aber YouTube ist die perfekte Plattform gewesen. Und jetzt, ich finde es immer so schade, dass halt jetzt immer nur noch so viel gequatscht wird auf YouTube über so belanglose Dinge. Ich möchte mich jetzt nicht anhören wie so ein alter Mensch, der irgendwie die Jugend nicht mehr versteht, aber mich holt es halt nicht mehr ab. So, ich möchte auch keine Pranks sehen oder die neuesten Make-up-Tipps. So. Und ich finde, da habe ich irgendwie was gemacht, was süß war und was mir gut gefällt, so. Und dann habe ich aber auch noch ganz viel mit Germany's Next Topmodel gemacht, mit Nutten gucken.
Stimmt.
Und
hast du auch gesagt, dass du das so heute nicht mehr nennen würdest?
Ja. Ich würde auch das ganze Format nicht mehr machen. Also das habe ich ja auch 10 Jahre lang gemacht. Ich habe immer live in einer Bar den Livestream kommentiert und war wirklich, habe halt gesagt, wie beschissen da alles ist. Ja. Also es ging ums Lästern über Heidi Klum, ja, und über die Nutten, wie ich sie damals genannt habe. Das finde ich jetzt auch nicht mehr gut, dass ich das gesagt habe. Und habe halt eine Nutten-Nachlese gemacht auf YouTube. Und da, wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich mir so, was ich da für verletzende Dinge über die jungen Mädchen gesagt, ja, habe. Das ist ganz schlimm. Aber man entwickelt sich ja auch weiter und reflektiert, absolut, auch anders als noch vor 6, 7 Jahren. Ne? Ja. Aber
alles zu seiner Zeit.
Alles zu seiner Zeit, ja. Und das war unheimlich erfolgreich. Und da sprechen mich immer noch viele Leute drauf an, warum ich nicht Nutten gucken wieder mache. Aber es ist auf jeden Fall der Zug abgefahren.
Apropos Heidi Klum, du hast das finde ich ganz interessant, zuletzt hast du einen Artikel geschrieben, weil du in einem Werbespot mitgespielt hast, wo du gesagt hast, habe ich mir auch aufgeschrieben, du handelst nach dem Heidi Klum-Credo, ja, sei immer pünktlich, unkompliziert und freundlich.
Ja.
Und das fand ich so interessant, dass du dir ausgerechnet quasi einen Heidi Klum-Spruch zum Vorbild genommen hast, weil du hast Ende letzten Jahres als, ich weiß nicht, wie hieß es denn im Deutschen, dieses Queen of Drags oder so,
ja,
das ja Heidi Klum moderiert hat,
ja,
hast du einen sehr kritischen Text, ich, ja, glaube, in der Siegessäule geschrieben, ja, den ich super fand, den ich extrem gefeiert habe, weil der mir sehr aus der Seele gesprochen hat, wo du gesagt hast, wie kann denn jemand, der für so eine 1000-prozentige Heteronormativität steht, wie eben Heidi Klum, wie kann die ein Drag-Format moderieren?
Ja, finde ich immer noch unmöglich. Ja. Heidi Klum ist ganz sicher eine tolle Frau in dem Umfeld, wo sie aber auch gut funktioniert, und sie funktioniert in keinem queeren Umfeld. Ja. Definitiv nicht. Da war sie eine absolute Fehlbesetzung.
Ja.
Conchita Wurst wäre die richtige Moderatorin gewesen, ja, oder irgendjemand anders mit Drag-Hintergrund zumindest. Aber Heidi Klum hat sich dann versucht in dem Format immer, dann wurde die immer so ausgeflippt, geschminkt und es sah immer so albern aus. Ich dachte so, soll die Schuster, bleib bei deinen Leisten, ja, ganz ehrlich so. Ne? Aber ich war ja auch im Vorfeld sehr involviert, weil die haben halt in der queeren Szene und der Drag-Szene haben die im Vorfeld schon Kandidatinnen auch gesucht, mhm, und haben auch geguckt, wen kann man als Moderatorin nehmen. Und es wurde alles eingestampft. Und ich glaube, du kennst dich mit dem Fernsehen besser aus als ich, ja, aber ich bin der Meinung, dass das ProSieben mal wieder keine Eier in der Hose hatte, ganz wirklich queer zu sein, ja, und sind mit Heidi Klum auf Nummer sicher gegangen. Ja. So, ja?
Das ist ja, Fernsehsender, Mainstream-Fernsehsender tun sich sowieso schwer mit queerer Kultur, seltsamerweise. Ja. Die ist ja so groß schon und so ein auch Wirtschaftsfaktor, ja, ja, aber auch dieses ganze Prince Charming-Desaster, ja, das erst so nur auf der Streaming-Plattform anzubieten und jetzt dann so vorsichtig ins Programm zu heben, ist auch,
ja,
so bescheuert.
Ja, ist auch so bescheuert, aber da sieht man mal, dass es jetzt machen. Die werden wahrscheinlich auch überrascht gewesen sein, dass das so erfolgreich, ja, war. Aber schön. Also wenigstens,
ja,
lieber spät als nie, sag
das
ich da auch,
ja,
mal.
Ja. Das stimmt.
Und ich fand auch Prince Charming, viele haben gesagt, das ist ja irgendwie so Klischee. Aber ganz ehrlich, ich fand die Männer, die da mitgemacht haben, das war wirklich ein gutes Abbild der schwulen Szene und die wurden gut gecastet und da war natürlich die Klischee-Tunte mit dabei, ja, die, aber so sind wir nun mal. Ja. Also, das ist kein Klischee. Ja. Ja? Ich fand die Sendung ganz gut, muss ich sagen. Es hat Entwicklungspotenzial natürlich, aber, ja, um noch ganz kurz auf Heidi Klum zu sprechen zu kommen.
Erstmal Mutschluck vor Heidi, vor der Heidi-Kritik.
Also tatsächlich habe ich mit diesem Heidi Klum als mein Vorbild zu nehmen für so eine Jobs.
Ja.
Wo es ja erstens, also ganz cool, ich habe bei so einem Werbespot für Hermes Versand mitgemacht. Ich mache für Geld alles. Ah. Und, nee, stimmt nicht, aber der war wirklich gut bezahlt. Ja. Und da bin ich dann so, denn ich habe mit meinem Therapeuten, wir haben uns dann irgendwann so zusammengesetzt und gesagt, was für eine Projektionsfläche kann ich mir suchen, wenn ich nicht genau weiß, wie ich mich verhalten soll oder wenn ich Angst vor was habe oder nervös bin, wen nehme ich mir da als Vorbild? Ja. So, gerade wo man funktionieren muss, wo man auch viel Geld verdient. Mhm. So. Und da ist Heidi Klum für mich perfekt, weil ich glaube, die ist nicht zu Unrecht so erfolgreich, weil die halt immer freundlich, immer zuverlässig und immer pünktlich ist. Mhm. Und das ist in dem Business, glaube ich, Gold wert. Mhm. Und das nehme ich mir gerne als Vorbild und finde das auch gut so.
Ja. Find ich auch. Also ich habe das früher, glaube ich, als ich Teenager war und im Fernsehen angefangen habe, nicht so berücksichtigt, weil ich da auch
natürlich
einfach
nicht
wild, ja, klar, rumgerannt bin, sozusagen. Und dann habe ich mir das über die Jahre so angewöhnt, so eine Dankbarkeit zu empfinden,
ja,
für die Dinge, die mir ermöglicht werden, die, ja, ich machen kann. Und dass ich eben nicht jeden Tag in ein Büro laufen muss, sondern dass ich so viele Sachen ausprobieren kann und trotzdem irgendwie ein Dach über dem Kopf habe, sozusagen.
Aber das muss man erstmal entwickeln, auch, naja, die Dankbarkeit. Ich meine, wenn man so jung ist, wie soll man da wissen, wie es normalerweise laufen könnte?
Naja, eben. Ne? Ja. Naja, total. Aber das fand ich wahnsinnig, den fand ich ganz toll. toll, den Text, den du damals geschrieben hast. Und deswegen fand ich es zum Beispiel so interessant. Ich habe zuletzt, ich höre immer Podcasts zum Einschlafen. Und ich schlafe mit Kopfhörern ein und wach dann nachts auf, dann laufen die noch und dann höre ich einfach immer weiter und so.
Ach so,
bis ich dann so komplette Staffeln gehört habe. Und da habe ich den Abgeschminkt-Podcast gehört von zwei Drags aus Köln. Mit einer, eine war zuletzt bei dir. Wie heißt die denn nochmal?
Abgeschminkt-Podcast meinst du, Marcella
Rockefeller? Genau, Marcella
Rockefeller
und die andere
Laila Licious.
Genau, Laila Licious. So. Wahnsinnig schwere Namen, die kann ich mir nur schwer merken.
Licious. Das kann man besoffen nicht aussprechen, das ist furchtbar.
Aber ein super Podcast. Die beiden sind so lustig.
Ja, die sind toll.
Den habe ich, also habe ich jetzt gehört und habe ich geliebt. Und die haben Queen of Drags Folge für Folge kommentiert, sozusagen. Immer nach jeder Folge direkt einen Podcast aufgenommen und so. Und die haben die ganze Zeit Heidi total gefeiert. Die
wirklich?
Haben gesagt, toll, wie die das macht. Ja, das war eine super Idee, das Heidi machen zu lassen. Die ist unser Ticket in den Mainstream und so.
Ja, ist aber nicht der Fall.
Naja, eben wahrscheinlich nicht.
Völliger Unsinn.
Also fand ich auch eine verwunderliche Einstellung irgendwie so. Und die haben auch extrem viel Gossip im Vorfeld erzählt. Die hatten dann so einen Produzenten dabei, der hat immer so ein bisschen aufgepasst. Der hat gesagt, ja, das sind aber alles nur Gerüchte und so, weil die halt so viele Sachen gehört haben. Weil wie du gesagt hast, quasi in der Drag-Szene extrem gecastet wurde und irgendwie ist auch dann irgendwie so hieß so, jeder, der in Deutschland Drag macht, wurde mindestens angemailt von der Produktionsfirma und so.
Ja, so ist es auch auf jeden Fall, ja.
Genau, und dann haben die haben da so aus dem Nähkästchen geplaudert.
Ja, was ist
und das, ich fand das so faszinierend, dass für die Heidi nicht so ein Problem, also dass sie eben gedacht haben, dass...
Du, jeder fasst das ja auch anders auf, ne? Aber ich denke, ich bin halt einfach kritisch.
Ja.
Gerade wenn es ums Privatfernsehen geht, ich ganz ehrlich, ich vermute immer erstmal alles Schlechte hinter Privatfernsehen-Formaten und muss mich dann davon überzeugen lassen, dass es doch nicht so schlecht ist. Ist einfach so.
Das, und das finde ich nämlich so interessant bei dir. Ich kann jetzt nicht für mich beanspruchen, einen Überblick über die komplette Szene zu haben, aber etwas, was mir bei dir immer extrem auffällt, auch im Gegensatz zu anderen Drag Queens, die man so mitbekommt oder die man sieht oder von denen man hört, ist, dass du immer sehr nicht nur kritisch oder so bist, neben der ganzen Show, also du bedienst natürlich auch diesen Show-Part total und machst extrem lustige YouTube-Videos. Ich habe jetzt heute auch nochmal das geguckt, wo du mit Jackie O. Weinhaus, Jackie O. Weinhaus, wie du mit ihr versuchst, Klopapier zu kaufen, als dieser Lockdown losging.
Das ist ein großer Erfolg gewesen, das Video.
Das ist so, und die lustigste Szene ist, wie ihr euch beide nacheinander ins Supermarktregal legt. Das fand ich so großartig und am allerschönsten fand ich, weil dein Mann war auch die ganze Zeit dabei, Klaus, dem das super unangenehm ist,
natürlich.
Du willst ja auch unbedingt hinlegen und er sagt, ah nee, komm, lass doch weitergehen und so. Und du so, nein, ich will das jetzt auch. Das fand ich extrem niedlich, das fand ich so eine super Szene. Das hat ganz großen Spaß gemacht. Also das bedienst du natürlich zu 100%, aber gleichzeitig bist du auch jemand, der immer sehr kritisch ist und sehr politisch auch ist, finde ich, in vielen Aussagen und in vielen Dingen, die du schreibst und sagst. Und
also ich bin auf jeden Fall ein sehr politischer Mensch, privat, und verstehe mal nicht, wie Leute uninformiert sein können. Ich muss kurz eine ganz, ganz kurze Nebenstory erwähnen. Ja. Und zwar, ich habe neulich Extra 3 geguckt und da war ein Mann in der Fußgängerzone und hat halt Passantinnen und Passanten gefragt, wie sie zu Amazon stehen, ob sie da kaufen, wie viel sie da kaufen und so. Und da war eine Frau, die war so schick angezogen, hatte eine süße Frisur, es war so eine Mit-30erin, ich würde sagen, so eine Sabine aus der Verwaltung von so einem Mittelstandsunternehmen irgendwie. Und dann hat der Reporter sie gefragt, na sagen Sie mal, haben Sie denn schon von diesem davon gehört, dass halt die Mitarbeiter so schlecht bezahlt werden und so schlecht behandelt werden bei Amazon, was sagen Sie denn dazu? Ja. Und da hat die geantwortet, ja, davon habe ich noch gar nichts gehört, weiß ich gar nicht. Das dachte ich schon mal so, okay, wie kann man da als erwachsener Mensch, der wenigstens mal einmal Tagesschau in der Woche guckt, wie kann man an dem Thema vorbeikommen? Ja. Aber gut, es gibt anscheinend Leute, die kein Interesse daran haben. Und dann hat die aber noch gesagt, na und besonders, also in der Werbung im Fernsehen von Amazon, da sind die Mitarbeiter immer alle ganz glücklich. Denen geht's bestimmt gut bei Amazon. Ja. Und da dachte ich so, Alter, das gibt es doch nicht. Ja. Aber deshalb versuche ich immer, und ich glaube, ich habe auch nicht so viel politisches Publikum, sondern auch so halt junge Schwulis, die erst Sex entdecken wollen und Party entdecken wollen und sich gar nicht so über die Weltgeschichte Gedanken machen. Aber ich versuche immer so auf eine humoristische Art und Weise doch ein bisschen Wissen zu vermitteln und das mit Alltagssituationen irgendwie zu verknüpfen in meinen Videos so. Wenn ich zum Beispiel an der Baustelle vorbeilaufe und dann sage ich sowas wie, jetzt guckt mal hier, das ist Gentrifizierung. Hier werden Häuser gebaut, da können nur Reiche wohnen. So, das ist total scheiße, denk mal drüber nach. Ja. Einfach so ein bisschen Politik reinzupacken. Aber ich möchte jetzt nicht als die Superpolit-Transe gesehen werden, das bin ich auch nicht.
Ja. Aber das finde ich interessant. Aber diesen Ansatz, den haben, glaube ich, den gibt es einfach, glaube ich, nicht oft, dass man sagt, irgendwie, nur weil ich sozusagen Unterhaltung mache, muss ich uns ja nicht alle verblöden. Ist eben, ja im Grunde genommen natürlich. Die Idee
dahinter. Aber deshalb habe ich ja, glaube ich, auch mal so ein Problem mit dem Privatfernsehen, ja, wenn man RTL 2 anmacht oder so, ne? Ja.
Was ich auch interessant fand, es gab mal so eine Aktion, oder beziehungsweise das wurde dann zu einer Meldung gemacht und aufgeblasen und so, wo du dich darüber beschwert hast, dass diese, das war so ein schöner Begriff, du hast dich über diese Baumscheiben beschwert.
Ach,
das
ja, kann,
muss
oh
man
Gott,
kurz für alle Nicht-Berliner erklären.
Ja.
Baumscheiben sind am Bürgersteig, stehen da alle 10 Meter, ist ein Baum gepflanzt mit so einem, in einem kleinen Beet und gerade in so Kiezen, wo junge Familien wohnen oder Menschen, die sich besonders engagieren wollen, da fangen die Leute an, die zu bepflanzen und die irgendwie so schön zu pflanzen und da so schöne Beete reinzumachen und die werden dann regelmäßig von den Stadtbediensteten wieder abgerissen, weil das nicht gemacht werden darf. Und dann regen sich Leute auf und sagen, wir wollen die Baumscheiben schön gestalten.
Ja.
Und du hast dich dann darüber aufgeregt und hast dann irgendwie gesagt, was für ein Bullshit. Und hast das hat mir so gut gefallen, dieses Wort, Kleinstadtisierung genannt.
Weil die
Leute anfangen, du sagst, du bist extra aus dem Dorf in die Stadt und jetzt wollen die Leute aus der Stadt plötzlich wieder das Dorf machen.
Ja, das ist ja so. Ich meine, das sieht man ja überall. Ich versuche immer nicht wertend zu sein, aber als ich hergefahren bin, ich bin mit der U8 bis Alexanderplatz. Die U8 ist eine furchtbare U-Bahn-Linie. Ja. Also da siehst du ja wirklich sämtliches schlimmes Leben, das es so gibt in Berlin, findet in der U8 statt. Ja. Und dann steigst du in die U2 Richtung Prenzlberg und da ist halt ganz anderes Publikum. Ah, ja. Und dann war da so eine junge Mutter, ganz sympathisch mit ihren 2 Töchtern und die scrollten auf ihrem Smartphone gerade so Mund-Nasen-Schutzmasken durch, so mit so süßen Motiven. Für die Schule halt so, ja. Und dann sagt er halt dann auch die Mutter halt nur so, na, ich habe mal gerade in die Inhaltsstoffe geguckt, das ist halt keine natürliche Baumwolle, die kaufe ich dir lieber nicht so. Und da dachte ich so, genau das sind Leute, die auch Baumscheiben bepflanzen. Was ja alles, das tut ja keinem weh. Aber ich finde so diese Lebenseinstellung, in einer Großstadt zu wohnen und dann aber diese Blümchen dahin zu pflanzen und dann auch noch irgendwie dann so Schilder reinzustecken wie, das ist aber kein Hundeklo. Ja. Oder hier bitte keine Kippen reinschmeißen, wo ich so denke, Alter, du wohnst in einer Großstadt, hier gibt's Kacke und Kippen so. Dann zieh in Speckgürtel und hab einen richtigen Garten und bring da deinem Kind bei, was für Bienen gut ist und so. Ja. Ganz ehrlich. Aber vielleicht bin ich da auch zu radikal, weiß ich nicht. Das ist meine Meinung. Und,
aber hast du jemals überlegt, aus Berlin wegzugehen?
Auf gar keinen Fall, nein.
Das ist interessant.
Also ich bin ja in Berlin geboren, weißt du ja.
Ja.
Ich könnte das gar nicht. Ich bin hier so verwurzelt. Ich habe auch mal überlegt, also welche Stadt in Deutschland würde mich noch reizen? Da käme nur Hamburg in Frage. Mhm. Hamburg habe ich eine Schwäche für. Weiß nicht warum, aber ich da bin, geht's mir
viele
gut.
Berliner interessanter.
Ja, irgendwie sind wir uns da ähnlich, Berlin und Hamburg.
Ja.
Köln ist es auch so, aber Köln ist mir, tut mir leid, wie ich das sagen muss, Köln ist mir vom Städtebau, ich interessiere mich ja sehr für Architektur und für Stadtplanung.
Ja, da bist du da am falschen Ort.
Aber da gibt es ja ganz viele westdeutsche Städte, wo halt, das sind halt städtebauliche Ungetüme so Kreuzungen, wo du nicht rüberkommst als Fußgänger, weil es, also egal. Und Hamburg ist dann nochmal anders irgendwie.
Das stimmt.
Und ansonsten käme für mich eigentlich nur, um, dass es wirklich spannend ist, für mich das Ausland in Frage. Dafür bin ich aber auf jeden Fall zu feige.
Ja.
Weil warum soll ich hier alles, was ich mir aufgebaut habe, hinter mir lassen? Weil mein Job ist so speziell und ich könnte niemals meinen Humor auf Englisch vermitteln oder auf einer anderen Sprache. Ich brauche dafür die deutsche Sprache.
Ja.
Alles andere funktioniert nicht und ich kann nur hier bleiben. Ja?
Du bist am, als das so dann losging, dass du auch gebucht wurdest, auch in anderen Städten aufgetreten bist und so, das habe ich auch irgendwo gelesen, hast du erzählt, dass du öfters in Kopenhagen auftrittst,
ja,
in so einem Club, weil die, und du hast gesagt, weil es da keine Drag Queens gibt, deswegen müssen die aus Berlin importieren.
Ist so. Das ist interessant. Also es gab dann, also ich leg da schon lange jetzt nicht mehr auf, weil mir das zu anstrengend wurde. Aber es gibt da ganz, ganz wenig Drag. Es sehe ich sowieso in ganz vielen Städten so, dass es wenig Drag gibt. Also es gibt, Leipzig hat eine große Szene. Und das war's dann auch schon.
Aber hast du, ich meine, gerade, weil du bist ja auch wirklich schon länger dabei und das wäre vielleicht auch interessant zu sehen. Ich meine, ich finde, oder in meinem Eindruck ist in den letzten Jahren das Thema Drag irrsinnig populär geworden. Natürlich durch Netflix, durch RuPaul und so, weil Netflix die RuPaul's Drag Race plötzlich irgendwie überall hin transportiert und jeder das zu Hause gucken konnte. Also sogar meine Tochter hat mit 16 sich durch die Staffeln gesuchtet und so, weil das plötzlich ein Thema wurde.
Was halt toll ist auch.
Ne? Total. Ja. Und merkt man diesen Effekt auf die Drag-Szene?
Total. Also deshalb habe ich ja vorhin gesagt, dass die Drags aus dem Boden spritzen, gerade wie Pilze.
Ja.
Das ist unheimlich populär geworden. Und das hat natürlich auch, finde ich, einen negativen Beigeschmack, den ich immer wieder feststelle. Und auch hier alles nur meine subjektive Wahrnehmung. Tatsächlich finde ich, lebt aber auch Drag davon, sich auszuprobieren, nicht sofort perfekt zu sein. Ich möchte sowieso nicht perfekt sein, aber und ich habe Jahre gebraucht, bis ich gelernt habe, wie man sich wirklich schön schminkt.
Ja.
Und habe Jahre gebraucht, um festzustellen, was steht mir oder was ist mein Humor und so. Und ganz viele junge Drags kennen halt nur RuPaul's Drag Race und versuchen sofort so perfekt zu sein wie die. Und die amerikanische Dragkultur ist eine ganz andere als die deutsche Dragkultur.
Ja.
Ganz anders.
Ja.
Also das kann man null miteinander vergleichen. Und gerade in Berlin, da kommt ja Drag eigentlich aus dem Tuntentum, aus den 80er Jahren, aus der Schwulen- und Lesbenbewegung. Und da war das ja wirklich eine hochpolitische Sache und wirklich auch eine Sache, die da wollten die Tunten, die nennen sich ja selber auch Tunte, ich nenne mich selbst auch gerne Tunte, obwohl das ja auch schon ein Begriff ist, der sich reibt am konservativen Leben und so.
Ja.
Und die jungen Dinger haben halt gar nicht so viel Ahnung von der Geschichte und was das für ein Kampf war, Drag zu machen und woher das alles kommt. Aber meine Güte, ich war, als ich so jung war, wahrscheinlich genauso. Also von daher möchte ich es gar nicht jetzt irgendwie so werten.
Ja.
Aber das Ding ist, ganz viele sind von Anfang an optisch so perfekt, die jungen Drag Queens. Und das bewundere ich, weil ich verstehe gar nicht, wie geht denn das? Wie kann man denn nach einem halben Jahr schon so aussehen? Das war mir unmöglich. Aber tatsächlich, und das sagen alle älteren Drag Queens, so wie ich, wir können die alle nicht mehr auseinanderhalten, weil die halt alles Gesicht von RuPaul haben.
Ah, verstehe.
Ja, also die machen das es gibt Tutorials ohne Ende auf YouTube und die machen das nach und die sehen alle gleich aus.
Ja, verstehe.
Und das wenn ich dann so Drags kennenlerne, irgendwann merke ich, oh Gott, die habe ich ja schon vor einem Jahr kennengelernt, aber das war gar nicht die und die. Also das ist ein bisschen spooky im Moment.
Ja.
Aber es ist halt auch immer toll, dass es so viele gibt.
Das wird sich wahrscheinlich dann auch wieder gesund schrumpfen, wie man so schön sagt, weil das viel einfach ein kurzer
Modetrend
ist.
Ich meine, es ist immer gut, wenn Männer in Frauenkleidern rausgehen und das Nachtleben damit bereichern oder auch die Stadt bereichern. Deshalb, ich mache ja, meine liebste Form von Drag ist ja tatsächlich das mit der Weinhaus zum Beispiel in das echte Leben zu gehen.
Ja.
Wie mit dem Klopapier. Ich liebe das, bei Tageslicht auf dem Bürgersteig die Passanten zu nicht zu missbrauchen, aber sie zu verstören, weil ich störe ja damit das Bild der Stadt so und rege die da zum Denken an, Moment mal, das war gerade ein Mann in Frauenkleid, warum macht er das, wieso und wer ist das überhaupt? Im Nachtleben ist das was ganz anderes, da erwartet man Drag so und das macht mir so viel Spaß und da kommen so tolle Gespräche zustande und auch so Begegnungen, die man gar nicht erwartet und das liebe ich über alles.
Ihr habt auch, Jackie und du, ihr habt mal ein Video gemacht, wo ihr euch auf der Straße schminkt.
Ja.
Und auch sogar umzieht.
Ja, sogar umziehen, ja. Du, wir sind ja wirklich so schmerzbefreit. Also ich weiß gar nicht, kennst du dich mit diesem Tochter-Muttertum, Tuntentum aus? Das ist, glaube ich, es ist eigentlich auf der ganzen Welt so verstreut. Es gibt Drag-Mütter, die halt junge Drags, die anfangen wollen, als ihre Tochter zu sich nehmen und dann wird Schminken beigebracht, wird alles beigebracht.
Ja.
Und dann nimmt man die an die Hand und führt die so ein.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so die Kultur, so sich seine eigene Familie zu suchen, weil die richtige Familie in Anführungszeichen halt das gar nicht so unterstützen möchte und kann.
Ja.
Und das finde ich ein ganz tolles Ding irgendwie. Es hat so ein bisschen was mit
Mentorentum
zu tun, Und das ist eine ganz tolle Sache. Und so ist die Weihnachts meine Tochter geworden. Und wir sind so schmerzbefreit. Wir haben, also wenn die Kamera mit dabei ist, wir gehen halt auch im Fummel zu Kaufhof am Alex und gehen ja zusammen aufs Frauenklo machen so ganz schlimme Sachen, die niemandem wehtun, aber die viele Leute verstört. So. Ich finde, das muss Drag auch leisten.
Drake ist ja auch, es ist ja, du hast es gerade schon erwähnt, in den 80er Jahren in Berlin, es gab, glaube ich, in, ich glaube, das war, glaube ich, in Neukölln immer der Tuntenball einmal im Jahr.
Ja, war, weiß ich nicht, aber ja.
Den gab es, glaube ich, schon in den 70ern. Ich habe irgendwann mal zuletzt so einen ganz alten Bericht vom RBB gesehen, den die so aus dem Archiv rausgekramt haben, wo die da in den 70ern waren und alle ganz aufgeregt waren, das sind Männer als Frauen verkleidet, ja, das gibt's doch gar nicht und so. Und ich meine, man darf dazu auch nicht vergessen, dass gerade die 70er Jahre unter Paragraph 175 auch noch eine Zeit waren, in der schwul sein strafbar war.
Das war ein Knast.
Absurderweise, genau. Ja. Und dann haben die da diesen riesen Ball veranstaltet, in dem die irgendwie einfach ihre Queerness, auch wenn sie es früher noch nicht so genannt haben, irgendwie ausgelebt haben.
Total
so.
Mutig.
Total mutig. Aber wenn man auch diese Bilder sieht, die waren total glücklich alle und so.
Ja,
und das ist so toll, dass Drag ist ja auch eine Form von Protestkultur im Grunde genommen.
Total, ja, natürlich. Weil auch besonders natürlich wir konterkarieren ja das Bild eines Mannes. Also ein Mann hat nicht tuntig zu sein. Ja. Und ein Mann muss ein Mann sein und so. Und wir machen genau das Gegenteil.
Ja.
Und das ist immer so, dass halt das gerade bei Männern halt was auslöst, die dann wirklich verstört sind davon. Ne? Ja. Wie trauen die sich das denn? Ich stoße oft auf absolute Unverständnis.
Ja.
Bei Frauen ist es was anderes. Ich würde sagen, 90% der Frauen, die ich begegne im normalen Umfeld auf der Straße, die finden das wahnsinnig toll und aufregend. Und, aber Männer haben da irgendwie ein Problem. Natürlich nicht alle, aber.
Ja. Ne? Und triffst du auch auf Männer, die das vielleicht sogar wütend macht? Auf
ja, natürlich. Art? Also zum Glück ist mir noch nicht viel Schlimmes passiert auf der Straße. Sowieso generell wenig Anfeindungen. Einfach, ich glaube, es liegt daran, ich bin halt einfach 2 Meter groß.
Ja.
Und wenn ich hohe Schuhe habe, nochmal 2,10 Meter groß. Ich bin eine Erscheinung. Ja. Dann habe ich halt diese Stimme auch und ich glaube, ich flöße Respekt an. Und wenn ich dann andere Kolleginnen habe, die sind irgendwie 1,56, so kleine junge Dinger, die werden anders wahrgenommen. Aber mir wurden auch schon Flaschen hinterhergeworfen. Ich wurde aus dem fahrenden Auto angespuckt, beschimpft sowieso, du scheiß Dreckstranse, AIDS-Kranker und sowas alles. Das ist halt das, woran man sich gewöhnen muss, leider. Oder was mich halt wirklich berührt hat und auch wirklich traurig gemacht hat, war eine Begegnung, und zwar war ich da auch mit meiner Tochter Jackie O. Winehouse wir haben so eine Serie zu Weihnachten, gehen wir immer auf den Weihnachtsmarkt und filmen uns dabei und waren irgendwann mal auf dem Breitscheidplatz am Townziehen, an der Gedächtniskirche und sitzen da am Wasserklops und rauchen oder irgendwas und dann kommen so 3-4 junge Pimpfe, die waren vielleicht so 10 oder so.
Ja.
Aber wir haben schon gedacht, die sind so die größten Macker der Straße. Ja. Halt so, ja. Und die kamen halt an und dann fingen die uns an, halt irgendwie so nicht zu beschimpfen, aber die Verachtung stand im Gesicht geschrieben, so von wegen so scheiß Schwuchteln. Das haben die anscheinend schon gelernt, wir sind Schwuchteln. So.
Ja.
Und dann kam halt so, die haben gar keine schlimmen Sachen gesagt, weil es war so eine Energie, die war ganz, ganz schlecht. Und dann habe ich dir gesagt, geht bitte weg, ich möchte mich mit euch nicht unterhalten. Und dann sind wir auch dann weggegangen, die sind weggegangen, aber dann haben die halt dann Schwuchtel hinterhergerufen, Schwuler und so.
Ja.
Und das finde ich ganz schlimm, wie so junge Menschen, die noch nicht mal irgendwie in der Pubertät sind, wie die schon so eine Verachtung empfinden können. Mhm. Das finde ich ganz, und das nimmt mich wirklich mit.
Ja.
Und ich bin dann hinterhergelaufen und habe den beschimpft und habe dann gesagt, was fällt dir eigentlich ein, du kleines Kind, du hast doch nicht mal Haare am Sack, was fällt dir ein, mich zu beschimpfen?
Ja.
Und dann hat er so eine Angst vor mir bekommen, ist weggerannt von mir. So, ne? Das hat mir natürlich unheimlich gefallen, weil ich habe mich gewehrt so, ja. Aber an sich wäre es schön, wenn ich sowas gar nicht machen müsste. Ne?
Ich glaube, dass das sehr langsam, aber weniger wird. Ich kann das quasi nur aus so einer Mikrokosmos-Beobachtung sagen, aber so, wenn ich meine Tochter in der Schule beobachtet habe wie sie dann auch Mitschüler hatte, die sich relativ früh geoutet haben, oder auch wie sozusagen auch die Jungs, die sich wahrscheinlich immer noch heterosexuell bezeichnen würden oder die es auch sind, wie
es
die.
Es gibt ja auch heterosexuelle, muss man ja auch mal so sagen,
absolut.
Ja.
Man hat sie schon in freier Wildbahn gesehen, wie die, wie körperlich die auch plötzlich miteinander sind, wie es in meiner Schulzeit noch völlig unmöglich gewesen wäre. Also
so,
wie,
sie, ja?
Wie die Jungs so Arm in Arm über den Schulhof laufen, oder sich so umarmen oder sich so auch so zusammen abhängen irgendwie und sich so Gedanken verloren streicheln sozusagen. Einfach so eine Körperlichkeit.
Ja, aber ich, das beobachte ich schon. Ich unterbreche dich da.
Ja, klar, gerne.
Okay. Schön, da freue ich mich. Kann ich noch einen Sekt bekommen?
Ja, na klar, unbedingt.
Aber ich glaube, das ist aber auch, das beobachte ich auch, aber das beobachte ich dann eher halt bei jungen Jungs, die halt aus Migrationsverhältnissen kommen. Also gerade, ich glaube, türkische Männer bei mir beim türkischen Friseur, ja. Die sind immer sehr körperlich, die Männer miteinander, ganz anders als deutsche Männer miteinander umgehen. Da ist ja immer eher so, hey Buddy, aber bitte auf Abstand, bin ich schwul.
Es gibt ja auch dieses bescheuerte No-Homo, was sie
da
sagen. So.
Ja. Und da sind Männer aus alten anderen Kulturkreisen ganz anders irgendwie. Ja.
Aber das, ich habe das jetzt auch bei Deutschen ganz viel beobachtet. Deshalb ist mir auch so aufgefallen.
Okay, das freut mich sehr, weil ich finde das eine gesunde Art und Weise, mit Männern umzugehen. Ja?
Ja, genau.
Kann sich schon mal einen Arm nehmen.
Ja, aber so. Auch so diese, und wie gesagt, diese Selbstverständlichkeit, mit der sich dann auch viele nicht nur geoutet haben, sondern das auch einfach als gar nichts Besonderes angenommen wurde, sondern irgendwie so, naja, ist halt so.
Ach Gott, das lässt hoffen, ne,
ja,
Nils?
Total.
Also ich habe auch neulich, war ich im Podcast von zwei ganz jungen Schwulis, einer ist Drag Queen, Miss Ivanka, liebe Grüße. Und Robin Solf. Und die sind auch beide so Anfang 20 und für die war ihr Coming Out völlig easy. So. Das sind andere Generationen. Das, das ist toll, dass das so ist. Ne?
Finde ich auch. Ja. Ich habe auch, es ist so interessant, meine Mutter, ich war auch so ein totales Mama-Kind. Ich habe lustigerweise meine Mutter auch immer Golden Girls damals geguckt. Wenn das noch, sie glaube ich immer Freitagabend zum 1. so um 22 Uhr oder so.
Nicht mehr, was
da haben wir das immer zusammen geguckt. Und ich habe dann irgendwann mal so mit 19, 20 oder so, saßen wir irgendwie so im großen Familie, ich habe noch mehrere ältere Geschwister und dann saßen wir so beim Essen alle zusammen, ganz Familie und dann haben wir auch so, dann haben wir über alles mögliche geredet und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich könnte ja auch schwul sein, also ist ja einfach, ist ja Zufall, was man ist sozusagen.
Ist Zufall, ja.
Und meine Mutter ist wahnsinnig liberal, ne, und ist so eine herzliche, offene Frau und so und da hat sie dann gesagt, nee, du nicht. Und das hat mich ein bisschen schockiert.
Ja,
also da habe ich gedacht, dass sie da dann die Linie zieht, ne, weil sie ihr eigenes Kind ist, dass sie da nicht raus kann sozusagen aus dieser Idee, sondern also das ist schon okay, dass es das gibt, aber nicht mein
nicht
Kind.
In der eigenen Familie.
Naja, genau.
Ja, das wird sich hoffentlich irgendwann ändern auch, aber das sehe ich auch bei meinen Eltern, wie ich ja schon gesagt habe, dass ich die so reingeschmissen habe und gezwungen habe, queer zu werden. Ich habe wirklich queere Eltern mittlerweile. Also die kommen halt auch, also jetzt, die sind jetzt auch Anfang 70, die werden wirklich alt jetzt langsam. Ist auch schlimm, das mit anzusehen, dass sie gebrechlich werden und so, aber gut, das muss man damit leben als Kind. Aber die waren halt, die früher halt oft dann auch im BKA und auch im Rauschgold oder im Schwutz und die haben alles mitgemacht, um mal zu gucken, was ihr Sohn da so macht eigentlich. Und die werden mittlerweile von BKA-Mitarbeitern, die sind halt Mutter und Vater Parker, ja, und das lieben meine Eltern. Und alle Leute, die ich kenne in der Szene, die kennen auch meine Eltern irgendwie so und die sagen denen Hallo und die sagen, schön, dass Sie da sind, Frau Olschinski. Und das lieben meine, und da sind die ganz offen und freudig erregt förmlich schon, so dass die halt so ein bisschen so den Glamour meines Lebens auch daran teilhaben können. So. Das lieb ich, dass sie so sind.
Ja, total.
Und aus ihrer kleinen konservativen Rudo-Welt dann doch noch irgendwie ein bisschen was machen konnten durch mich. Aber andererseits sind die natürlich auch, da kommt man nicht raus, glaube ich, als 70-jähriger Mensch. Also mein Vater hat auch immer noch gesagt irgendwann, er findet es halt eklig, wenn zwei Männer sich küssen. Das möchte er nicht sehen. Und ich meine, da war ich aber schon, ich bin mit meinem Mann jetzt seit 7 Jahren verheiratet. Natürlich küssen wir uns auch bei denen mal im Garten und so. Und dann sagt er mir halt so, er findet das eklig. Und da war ich auch völlig überrascht und auch ein bisschen traurig, dass der mir das sagt, obwohl der irgendwie bei meiner Hochzeit war und so, aber das ist halt einfach Erziehung und Sozialisierung, das kriegt man aus Menschen nicht mehr raus. Und ich glaube, ich habe auch damals gelernt, als Jugendlicher oder als Vorpubertärer, dass halt zwei Männer sich nicht zu küssen haben. Und ich habe, glaube ich, auch ganz lange das eklig empfunden und habe das erst nicht mehr eklig empfunden, als ich selber wusste, ich mache das auch oder will das auch machen, so. Das ist halt leider Gottes ist der Mensch so gestrickt.
Ist,
ne?
Das ist früher so vermittelt worden. Ja. Es war auch ein gesellschaftliches Bild. Also wie gesagt, ja. Paragraph 175 und so.
Ja.
Da war das früher einfach noch nicht vorgesehen.
Nicht vorgesehen.
Umso mutiger die Leute, die schon damals irgendwie auch so wie Rosa von Braunheim Filme gemacht haben, das einfach öffentlich gemacht.
Also Rosa, ganz ehrlich, ich meine hier der Film, nicht der Schwule an sich ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Ja. Ich meine, wie mutig das war, diesen Film zu machen. Ja. Also dafür muss der braucht ein Denkmal für die schwule Community.
Absolut.
Gut, dass es solche Menschen gibt.
Das stimmt.
Ja.
Du hast dann irgendwann auch angefangen, im BKA-Theater deine Late-Night-Show zu machen, jetzt seit 5 Jahren mittlerweile.
Ja, ich bin jetzt schon im 6. Jahr.
Jetzt Jubiläum, 5-jähriges Jubiläum jetzt irgendwann.
Ja, 6-jähriges Jubiläum im Januar dann.
Genau.
Ja, schon sehr lange.
Da durfte ich auch mal zu Gast sein. Das war echt super. Es hat totalen Spaß gemacht.
Ja.
Das ist dann abends um zu später Stunde, um 23, ist halt eine Late-Night-Show. Wochenende, so ein bisschen zum Vorglühen sozusagen. Ich fand das auch eine interessante Publikumsmischung, also auch so Junggesellinnenabschiede und dann irgendwie dann saß vorne so ein Tisch schwuler Männer irgendwie, die ich lustigerweise später wieder getroffen habe, im Rauschgold. Ich bin dann noch ins Rauschgold auf ein Bier gegangen und dann saßen die am Tresen und hat der eine Typ mich auch zugelabert und hat irgendwie gesagt so, ja, fand ich super und tolle Show und so. Ich so, fand ich auch, hat total Spaß gemacht. Und dann sagt er, ja, und du hast gesagt irgendwie, du findest Männer in Frauenkleidern gut. Ich so, ist doch super. Und der so, nee, ist doch ekelhaft. Und ich so, hey, was erzählst du mir denn?
Oh, bitte.
Ist doch total gut. Nee, aber wie kann man das denn schön finden und so? Ich so, ist doch total schön.
Der kommt in meine Show?
Ja, der war auch schwul. Und der hat das aber, der fand das total ätzend. Weil wir sind nämlich drauf gekommen, weil der Wirt auch ein Kleidchen anhatte. Aber nur so ein, also der war auch gar nicht aufgefummelt. Oder der hatte einfach nur ein Kleidchen über, der da am Tresen stand. Ich kann
gar nicht mehr erinnern. Ne?
Und das hat er dann zum Anlass genommen. Guck mal hier, das sieht doch nicht schön aus und so. Und ich so, ist doch, lass doch alle rumlaufen, wie sie wollen. Was ist denn mit dir?
Gott, das ist ja interessant. Ne?
Das fand ich auch faszinierend.
Unheimlich verklemmte, konservative Schwule, ne? Wo ich mir so denke, Alter, was soll denn das?
Ja, es ist auch sowieso, jetzt war auch gerade, also ich meine, wenn jetzt der Podcast rauskommt, ist schon was länger vorbei, aber jetzt war gerade wieder die sogenannte Bi-Visibility Week.
Was ist das denn?
Das ist eine Woche, in der Bisexuelle sozusagen darauf aufmerksam machen, dass es sie noch gibt.
Ich dachte Bi kaufen. Also
ach so,
Bi, gut, okay.
Und man hört extrem oft von bisexuellen Menschen, die ja auch verheiratet sind zum Teil, die in Beziehungen, die auch in heterosexuellen Beziehungen leben. Hört man ganz oft, dass die gesagt bekommen, gerade nicht nur von heterosexuellen Menschen, sondern auch von Homosexuellen, von Lesben, von Schwulen, von wem auch immer, das ist doch nur eine Phase oder du musst dich entscheiden. Also vor so eine Entscheidung gestellt werden und nicht akzeptiert wird, ich kann auch bisexuell sein und und verheiratet sein oder monogam leben und trotzdem bin ich bisexuell.
Ja.
Das finde ich ganz interessant, dass es da immer diese Graben, also gerade in der queeren Szene, die ja, wo man sagen will, lasst uns doch alle zusammenhalten, dass es da dann trotzdem diese Grabenkämpfe um meine Sexualität ist echter als deine gibt.
Ja, das ist natürlich, wir sind alle nur Menschen und ganz ehrlich, der Mensch, glaube ich, braucht Schubladen, um irgendwie durchs Leben zu wandern, ja. Und in der Redaktion bei der Siegessäule hatten wir gerade neulich das Thema Bisexualität, weil, wie du schon sagtest, ganz viele sich gar nicht gesehen fühlen oder nicht verstanden fühlen in ihrer Bisexualität. Ja. Das war mir vorher eigentlich gar nicht so bewusst, weil ich auch nie, ich kenne keine bisexuellen Menschen, nicht bewusst. Ja. Wahrscheinlich kenne ich ganz viele.
Ja.
Aber es ist irgendwie ein Thema, das gar nicht so stattfindet.
Ja.
Was sehr schade ist. Und deshalb verstehe ich das total, was du gerade erzählt hast. Und es muss unheimlich frustrierend sein, immer so gesehen zu werden als so, naja, komm, also du willst, wahrscheinlich sagst du, du bist bi, aber eigentlich bist du doch schwul. Ja, genau. Also, und das ist natürlich völliger Unsinn. Aber da habe ich auch ganz lange genau dasselbe gedacht und denke, weiß aber jetzt so, seit einem Jahr beschäftige ich mich damit so und denke mir jetzt so, ja genau, ich war genauso blöd und habe das nicht für voll genommen. Es muss beschissen sein für Bisexuelle.
Ja.
Jetzt habe ich gerade, ich habe gerade heute einen Bericht gelesen über ein Autorenteam, die entwickeln gerade neue Umgangsformen für Kontrolleure, Kontrolleurinnen bei der BVG, wie sie halt mit Menschen umgehen, welche Wörter sie nicht mehr benutzen sollen.
Oh, das wäre ein guter Auftrag.
Also sowas wie Schwarzfahren zum Beispiel benutzt man jetzt nicht mehr. Und weites Feld möchte ich gar nicht aufmachen, die Kiste. Und da wurde auch im Nebensatz erwähnt, dass Bisexualität sollte jetzt gar nicht mehr auf bi, also schwul oder lesbisch beschränkt werden, sondern dass Pansexualität vielleicht das bessere Wort dafür ist. Mhm. Weil es gibt ja auch Männer, die auf Transfrauen stehen oder andersrum und so. Und, und ich habe neulich was erfahren, was mich wirklich in mir selber so überrascht hat, aber was mich auch so glücklich gemacht hat. Und zwar, es gibt einen schwulen Pornostar, der heißt Billy Vegas.
Guter Name.
Und das ist aber unheimlich spannend, weil es ist halt so ein kleiner südländischer Typ, unheimlich muskulös, durchtrainiert, tätowiert, behaart, sehr sexy, ist aber ein Transmann und hat eine Muschi. Ja. So, ich dachte so, okay, interessant. Und der ist in einem schwulen Porno gerade super erfolgreich. Mhm. Und schwule Männer bumsen mit dem so. Ja. Und tatsächlich muss ich sagen, obwohl der keinen Penis hat, und ich liebe Penisse. Ja. Penisse, ich liebe Penisse. Also es wäre schlimm, wenn es keine Penisse auf dieser Welt gäbe. Aber tatsächlich, mit dem würde ich auch Sex haben, obwohl der keinen Penis hat. Und da habe ich zum ersten Mal begriffen, meine Güte, manchmal sind Geschlechter dann doch einfach so vielfältig, dass Lust auch nicht immer nur darauf beschränkt ist, was dem für ein Geschlecht
auf die primären Geschlechtsorgane. Ja.
Und das fand ich ganz aufregend, dass zum ersten Mal habe ich sowas erfahren über mich selbst und finde das toll. Ne?
Ja, absolut. Faszinierend.
Ja, voll.
Das find ich finde auch diese Diskussion um Bi und Pan, ich lese das auch viel, ich stelle dann immer fest, dass manchmal denke ich so, ja, das leuchtet mir ein und dann kommt wieder jemand, der es irgendwie wieder, der die Definition wieder besser erklärt und dann finde ich die auch wieder unpassend und so. Also, weil ich habe auch gedacht, Pan ist irgendwie die schlauere Bezeichnung, weil das bedeutet sozusagen, dass man Menschen unabhängig ihres Geschlechtes attraktiv findet.
Ja.
Und dann hat aber jemand gesagt, ja, aber Bisexualität bedeutet nicht binäre Sexualität. Also Bisexualität sagt nicht, man steht auf binäre Geschlechter, auf eine binäre Geschlechtsidee im Sinne von Männer und Frauen, sondern auf ein dargestelltes Geschlechtsbild.
So wie man gelesen wird sozusagen.
Ja, genau. Also dass man dann eben auch auf Transmänner und Transfrauen steht und so weiter.
Alles gut, ja.
Also es ist, glaube ich, gerade diese innerhalb der Bisexualität getroffenen Definitionen sind irrsinnig kompliziert.
Die ganzen Definitionen sind unheimlich kompliziert. Ja. Es kommen auch immer wieder mehr dazu. Ja. Und es ist völlig, ich verstehe das total, wenn jetzt Karl Heinz, 45, Speditionskaufmann aus Hinterfotzingen, dass der halt denkt, sag mal, sind die alle verrückt da in Berlin? Was soll denn das? Also auch wie in der Siegessäule, so inklusiv und so modern wir auch sein wollen, manchmal sind wir auch ratlos. Da werden Sätze mehrmals umformuliert, weil man nicht genau weiß, wie schreiben wir das jetzt, damit es richtig ist und so. Ja. Und ich glaube, da kann auch wirklich eine Wissenschaft draus gemacht werden, was kompliziert für uns Schreibende ist. Andererseits ist es natürlich toll, dass gerade jetzt in den letzten Jahren Acht darauf gelegt wird, keinen Menschen mehr vor den Kopf zu stoßen. Oder das ist ja toll, dass so Respekt davor jetzt gelebt wird, langsamer. Ja. Aber es ist kompliziert.
Ich finde das auch, ich finde es zum Beispiel wahnsinnig erstaunlich, wenn ich jüngere Menschen mich mit denen unterhalte, wie selbstverständlich mittlerweile alle dieses Gender Gap sprechen,
also
von KünstlerInnen sprechen.
Ja.
Und ich jedes Mal denke, wow, wie toll, ich will das auch so flüssig können. Ich will das so flüssig reden können. Aber für mich ist es jedes Mal noch etwas, was ich mir bewusst klar machen muss, um das so zu sprechen zum Beispiel.
Das ist, ich habe neulich einen ganz interessanten Text gelesen. Es ist so kompliziert, ich kann es nicht nacherzählen, aber es ist eine Sprachforscherin aus Deutschland und die hat sich damit beschäftigt, wie kann man in Zukunft diese gegenderte Sprache vermeiden und trotzdem geschlechtsneutral sein.
Ja.
Und hat sie gesagt, das ist im Englischen so toll, da ist halt ein Teacher, egal ob wir männlich oder weiblich. Ja. Und sowas müsste es im Deutschen auch geben, ohne mal Lehrerin oder Lehrer oder Lehrerin.
Ja.
Und sie meinte, die Sprache muss sich dahingehend weiterentwickeln und das wird sie auch. Aber sie wird sich verändern. Das finde ich unheimlich spannend, das Thema, wie es in 20 Jahren vielleicht mal dann sein wird.
Ja.
Wieder einfacher und trotzdem inklusiv, aber das ist nicht mein Fachgebiet.
Meins auch nicht. Also ich habe zuletzt wollte ich irgendwas schreiben über eine Non-Binary-Autorin, Hengame Yagubifara.
Die Hengame,
An
der reiben sich ja auch alle.
Stress hatte wegen ihrer Kolumne.
Ja, ja.
Da war es so, dass ich wirklich also fast daran verzweifelt bin, zu begreifen, wie ich jemand über jemand schreiben kann, der sich als non-binary bezeichnet.
Ja, es ist unheimlich schwierig.
Es ist total, also für so einen alten Old Fuck wie mich ist das wahnsinnig kompliziert, sich da reinzudenken.
Voll.
Und es ärgert mich auch total, dass ich mir da so schwer.
Ja. Deshalb muss sich die deutsche Sprache verändern.
Total.
Die muss da vereinfacht werden. Wir hatten jetzt einen englischen Text in der Siegessäule und da ist ja das nicht-binäre Pronomen ist ja they. Mhm. Und das ist im Englischen auch wieder total einfach. Sagt man einfach they und dann hat sich die Sache so, ja. Und das, ja, da ist, so einfach die englische Sprache ist, so einfach ist sie auch. Manchmal gut, manchmal schlecht.
Das stimmt. Jessica,
Nils.
Es ist so schön, dass du heute bei mir warst. Du musst unbedingt wiederkommen. Ich möchte, ich habe hier noch einen halben Zettel voll mit Dingen, die ich dich noch gar nicht gefragt habe.
So lange jetzt schon.
Ich hatte auch schon überlegt, ob wir es schaffen, einen Drag-Namen für mich zu finden. Vielleicht kann ich ja auch mal dann auf deinem Popkicker vorne Schnaps verteilen.
Ja, das ist
mir hat eine Freundin auch mal Wimpern geschenkt. Hat gesagt, hier, falls ich jemals Drag-Queen werde, die Wimpern, sie könnte dann immer sagen, meine ersten Wimpern hätte ich von ihr.
Ach süß, süß.
Und ja, also das, aber so viele Dinge, die ich noch nicht besprechen will, deswegen musst du unbedingt nochmal wiederkommen.
Okay, dann komme ich halt nochmal wieder.
Okay, toll. Das, meine Güte. Da freue ich mich sehr.
Ja.
Und wie gesagt, man kann dich auf YouTube finden, Jessica Parker, hast deinen eigenen Kanal. Du machst auch immer noch du überträgst deine Shows auch immer noch live, ne?
Wir haben jetzt durch Corona und den Shutdown haben wir jetzt uns angewöhnt, immer live zu streamen. Das machen wir jetzt weiterhin auch. Und ansonsten, ich bin auf allen Social-Media-Kanälen als Jessica Parker. Außer auf TikTok, was ich nicht verstehe, da ist die Jessica Parker.
Wird zugemacht?
Wird zugemacht.
Nee, aber Trump wollte das doch schließen lassen.
Aber nein, aber Oracle übernimmt jetzt TikTok.
Ja, und weißt du warum? Weil der Chef von Oracle im Januar ein Fundraiser-Dinner für Trump gemacht hat.
Ach so, was für eine Überraschung. Ja. Na Mensch. Ja,
absolut.
Ja, nee, aber TikTok, verstehst du TikTok?
Nee, auch, also ich guck's gerne, es gibt immer so.
Nee, das überfordert mich auch schon.
Nee, das finde ich manchmal echt witzig. Es gibt einen guten Twitter-Account, der heißt Worst of TikTok, wo nur so die peinlichen und cringe TikTok.
Okay, das ist was anderes, sehr, sehr lustig. Aber da ist es ja von Twitter einfach aufbereitet, wenn du in dieser App TikTok drin bist.
Nee, das kapiere ich auch
da
nicht.
Da ist so viel los, da schalte ich gleich wieder ab, ich bin zu alt für TikTok.
Ja, das stimmt.
Ja.
Es gibt jetzt auch auf Instagram diese Reels oder so, die so TikTok-ähnlich sind.
Das habe ich nur gelesen, bei mir in meiner App ist das nicht.
Ja, muss mal updaten.
Die ist bestimmt auf dem neuesten Stand. Ich weiß gar nicht, wo das ist bei Instagram.
Ja, weiß ich auch nicht.
Okay, gut. Wie viele Fans hast du auf Instagram?
Keine Ahnung.
Aber schon über 10.000, oder?
Ich glaube, ja. Ich glaube, irgendwie so knapp 10.000 oder so.
Ach so, weil ich brauche immer die 10.000, damit ich in meinen Stories endlich so runterswipe.
Warte, ich mache gerade, danke, Wenzel reicht mir mein Handy.
Der Wenzel ist auch ein süßer Boy.
Absolut.
Ja.
Absolut. jetzt muss ich, wo habe ich denn hier Instagram? Hier. Jetzt mache ich es mal auf. Achso, dann muss ich auf mein Profil. 20.000 Abonnenten.
20.000, also dann kannst du Swipe up machen in deinen Stories und dann möchte du hast auch einen Haken hinter deinem
Ich habe auch einen Haken.
Hinter hast du den selbst bekommen oder hast du den beantragt?
Den hat ein Bekannter für mich organisiert. Der hat mich gefragt, willst du einen Haken haben? Und ich gesagt, ja, klar, gerne. Und dann hat er das organisiert, dass ich den kriege.
Wie hat er das organisiert?
Weil er da, ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, er ist da irgendwie verbandelt mit den Facebook-Leuten in Hamburg. Hm. Da ist ja die Zentrale, die Deutschlandzentrale, und er kennt da wohl irgendwen und hat dann. Und er hat aber gesagt, ja, da muss ich aber erst noch, ich brauche Links zu irgendwelchen Artikeln über dich, also wo deine Relevanz sozusagen belegt wird.
So wie bei Wikipedia.
Genau. Ja. Und dann hatte ich den plötzlich.
Na gut, also ich habe mich jetzt da schon mehrmals bei meinem Ausweis hochgeladen und gesagt, ich bin der echte Mensch.
Na.
Aber das interessiert den Scheißdreck. Ich möchte aber auch diesen blauen Haken haben. Kümmere dich mal, Nils.
Okay, bitte. Alles klar.
Danke.
Alles klar. Dann, wenn du wiederkommst, besorge ich dir einen blauen Haken.
Sehr gerne. Wenn nur ausgedruckt, meinetwegen. Ja, okay. Damit er nach Hause nehmen kann. Ja.
Genau. Es war ganz toll. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Erklärungen und deine Geduld, jemandem wie mir dich ein Loch in den Bauch fragen zu lassen.
War jetzt nicht so schlimm.
Und gibt es eigentlich noch, ich mache eigentlich immer so eine Rubrik am Ende mit meinen Gästen und denke mir jedes Mal eine neue aus und tue so, als wäre das eine feste Rubrik. Bei dir habe ich die Rubrik 5 Fragen, die man einer Drag niemals stellen muss oder die man einer Drag nicht mehr stellen muss.
Stellen muss oder stellen soll?
Naja, ich glaube, das begünstigt sich. Also was sollte man eine Drag Queen nicht mehr fragen?
Also ob ich 5 zusammenbekomme, weiß ich nicht. Aber also erstens gibt es ja die in Stein gemeißelte Regel, ich kenne es nur auf Englisch, First rule, never touch the hair. Second rule, never touch the hair. Third rule, never touch that fucking hair. Ja, so. Weil alle fassen immer in die Haare. Ja. Und das hassen wir alle, weil die Haare sind, das ist eine Zone, eine neutrale Zone. Ja. Die darf nur ich anfassen. Ja. Dann trägst du auch Privatfrauenklamotten, das nervt auch ohne Ende. Dann möchtest du eine Frau sein, nervt auch total. Ja. Dann kannst du mich auch mal schminken, ist auch ganz schlimm. Und darf ich mal deine Brüste anfassen, ist auch ganz schlimm.
Classic.
Und ganz viele sind halt so übergriffig, ne? Also die fassen dich einfach an. Ne?
Erstaunlich.
Und das ist denen auch völlig egal, ob das Gummititten sind.
Man hat das Gefühl, die denken, ja, dann ist es ja egal, wenn die nicht
dann
echt sind,
egal,
kann ich sie
ja,
auch anfassen.
Es ist trotzdem einfach ein Übergriff.
Ja, ja, klar.
Ich lass mich nicht anfassen. Ja, ja. Also ich habe 5 voll bekommen jetzt gerade.
Absolut.
Oder? Und das
absolut.
Aus dem FF, ja.
Aus der Lameng.
Gott, mein Beruf ist so anstrengend.
Dann solltest du jetzt wieder ins Bett gehen.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Liebe Jessica und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Nils Bokelberg.